Okay. Heute ohne 16 Stunden rausplaudern, der Sneak Point.
Willst du? Fang heute mit dem Rausplaudern direkt an.
Ich mache sofort noch ein Kapitel mal ganz am Anfang. Rausplaudern. Die Folge 646 des Sneakpots. Und es ist wieder mal Zeit für eine Serie. Wir besprechen für euch die deutsche Produktion Biohackers. Mit mir hier unser Cocksucker-Virus, das ist Robert Krüger.
Was macht man als Virus für Geräusche?
Als Cocksucker-Virus.
Und der Nörgeloper mit dem Mischpult im Arm, das ist Christoph Perner.
Das bin wohl ich, nörgelig, wie immer.
Noch nicht, aber wir wissen, dass es gleich losgeht.
Und damit wir Stefan Giesbert auch wiederfinden und wiedererkennen, haben wir ihn genetisch so verändert, dass er rote Haare hat. Leuchtend rot.
Natürlich. Leuchtend rot.
Blinkend leuchtend rot.
Blink. Ja, sehr schön. Wir haben es mal wieder geschafft, eine Serie zu schauen. Das heißt, Christoph, wir beide haben sie schon vor 2 Wochen oder so geguckt. Mhm. Und Bob, du hast sie jetzt in der letzten Woche nachgebinged, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ich habe sie an einem Abend komplett geguckt. Das ist überhaupt nicht mein Stil.
Was ist denn, hast du einen Christoph gemacht? Und du beschwerst dich, wenn der Christoph mittags um 1 neue Filme postet, 3 neue Filme, die er gerade geguckt hat.
Völlig grundlos. Ich dachte, wir nehmen am Dienstag auf und am Montag hatte ich noch nichts davon gesehen. Dann habe ich Montag gedacht, na gut, dann gucke ich mal 2, 3 Folgen. Dann ist mir irgendwann aufgefallen. Dann ist mir irgendwann aufgefallen, die gehen ja 40, 42 Minuten oder so. Ja. Aber ungefähr an der 30 Minuten Marke, also etwa 10 Minuten vor Schluss, kommt der Abspann, der scheinbar unfassbar lang sein muss. Ich weiß es nicht. Ich habe nie zu Ende geguckt.
Diese ganzen Biologen und Genetiker, die irgendwelche Mäuse und Fliegen genetisch verändert haben, die müssen ja alle genannt werden.
Wahrscheinlich.
Oder?
Jedenfalls, dadurch ist mir dann aufgefallen, okay, da ist vielleicht doch schneller durchzukommen, als ich dachte. Und dann habe ich noch eine und noch eine und noch eine und irgendwann hatte ich halt die 5. gesehen oder so, habe ich gedacht, gut, dann kann ich die 6 jetzt auch noch gucken.
Jetzt 2:30, dann kann ich auch noch eine gucken.
Nee, es war so 2:20 oder sowas.
Und dann hast du noch eine geguckt.
Wow.
Nee, da war dann alles fertig.
Ach so. 2:20 ist nicht lang bis 2:30.
Ja, nee, das stimmt. Aber dann, genau. Ja, und dann haben wir am nächsten Tag gar nicht aufgenommen. Das heißt, ich hätte es locker über 2 Abende strecken können. Das war vollkommen grundlos.
Das heißt, egal. Du hast dann am nächsten Tag noch eine andere Serie komplett durchgebinged.
Genau. Nee, da habe ich einfach eine Folge Enterprise und eine DS9 geguckt. So muss ich meinen Happy Place aufsuchen.
Zum Ausgleich.
Auch nicht verkehrt, ja. Wunderbar.
Ist Biohackers denn nicht dein Happy Place?
Wollen wir direkt einsteigen, ja?
Möchtest du uns kurz erzählen, Biohackers, worum ging's?
Ja, also wir lernen eine junge Erstsemester-Studentin der Medizin kennen, beziehungsweise wir, am Anfang fängt das mit Sachen an, die wir erleben, die sich später als Rückblende rausstellen, aber danach machen wir einen Sprung und sehen eben diese Medizinstudentin, die fängt jetzt gerade an der Uni in Freiburg und hat sich dafür Medizin eingeschrieben und scheint ein sehr ehrgeiziges, junges Mädel zu sein, zieht in eine WG ein mit ein paar anderen Heinis da, die irgendwie auch im weitesten Sinne mit Medizin oder sowas zu tun haben. Und sie ist gleich sehr interessiert daran, irgendwie in die Nähe, in die Umgebung einer sehr berühmten Medizinprofessorin, die da lehrt, gespielt von Jessica Schwarz, zu kommen und die in irgendeiner Form zu beeindrucken, weil sie eigentlich neben Studieren und vielleicht da irgendwie einen Abschluss machen, das steht gar nicht so sehr auf ihrer Agenda, sondern es gibt eine Geschichte in ihrer Vergangenheit. Sie hatte einen Zwillingsbruder und der ist wohl verstorben und sie hegt den Verdacht, dass diese Professorin damit was zu tun haben könnte und wie und warum und wieso, das aufzuklären, ist Inhalt der ersten Staffel. Genau. Alles was da noch so passiert, ist viel Medizin, Bio-Mumbo-Jumbo, ein bisschen Erstsemester.
Was ist denn Mumbo-Jumbo für ein Wort?
Mumbo-Jumbo?
Also, ist das nicht die Musik,
die man sonst immer hört?
Was? Heißt das so viel wie Bullshit, oder?
Ich weiß nicht, ich kenne dieses Wort einfach nur so. Warte mal, man kann das googeln. Mumbo-Jumbo-Phrase.
Oh, nein, mach doch das nicht.
Is confusing or meaningless language. The phrase is often used to express humorous criticism or middle management and special jargon such as
legalese. Ja, tatsächlich.
Ja, also sowas.
Also, ja.
Und wichtig, Teenie-Romanze noch ein bisschen mit reingerührt. Und Big Pharma-Verschwörung, ganz wichtig auch. Mhm. Christoph.
Ja, und so Gentechnik-Verschwörung und sowas, gell?
Ja, ja.
Es gibt, also, um mal gleich von hinten das Pferd aufzuzäumen. Grundsätzlich bin ich gar nicht gegen diese Serie. Die hat mich gut unterhalten, ich fand die spannend und hatte auch eine richtige Pace und richtige Länge und alles super, ja? Aber.
Warte. Ich steige da schon vorher aus. Aber okay.
Da möchte ich kurz auch, also ich hatte auch Spaß, die hat mich auch unterhalten, aber richtige Pace nicht. Da ist viel Fluff dazwischen. Nee, da ist viel, also das hättest du eindampfen können auf einen 2-Stunden-Film.
Ich hatte irgendwie die ersten 5 Folgen das Gefühl so, gleich geht's los. Also jetzt wirklich. Also in der nächsten, dann wirklich wird's ernst.
Echt?
Und dann ist die letzte Folge so, bam, bam, bam. So, ja, das hätte da auf 2 oder 3 wenigstens, dann hätte ich noch ein bisschen was mehr haben.
Echt? Nee, ging mir nicht so.
Okay.
Aber ich fand, am Anfang geht es ja so los, so mit Studentenleben, gell? Und das war so für mich so, ja, auch so ein bisschen zurückerinnern in unsere Wohlfühl-Studentenzeit. Deswegen fand ich es, glaube ich, nicht so schlimm, dass es eben da ein bisschen langsam erzählt hat. Was mich da gestört hat, war, dass dieses Studentenleben, genauso wie dann auch diesen Biotechnik-Dings, dass es halt so krass an der Realität vorbeiging, aber alles, ja, also es war völlig grotesk.
Haben wir nicht auch während unseres Studiums, also in unserer WG, die wir nicht hatten, ach doch, ich hatte sogar eine WG, auch immer Uni-Sachen privat erforscht und so?
Ja, genau, wir haben uns immer ich habe mir immer Steine implantiert und so, weil ich ja so geil auf Geologie bin und so. Und, na gut, ist jetzt nicht so
ja, aber du hast schon ordentlich viel Steine gesammelt.
Ja, ich habe Steine gesammelt, so. Ja, okay.
Und Erstsemester, also, die eigentlich schon alles können. Es sind Erstsemester in Dings und die kann da schon die Genome nicht nur sequenzieren, sondern auch irgendwie da CRISPRen und ich weiß nicht was alles.
Ja, ja.
Das hat die alles drauf.
CRISPRen alle im ersten Semester, ja.
Im ersten Semester ja, und CRISPRen die los wie nix.
Oh, und diese Mitbewohnerin, die so viel redet, die nervt so dermaßen. Unfassbar.
Die redet ja nicht nur viel, die redet auch extrem schnell, was halt so, ich weiß nicht,
und
diese beiden.
Monoton und sie soll halt so ein Ultra-Nerd sein und es ist aber einfach so überzeichnet.
Genau. Die sind alle überzeichnet. Diese eine ist dieses
Screen
und die andere, der Typ, der sich dauernd aufschlitzt und die sollen so Comic Relief sein und ja, es ist.
Was
ist
einfach zu viel.
Was ist denn und dann in unseren WGs falsch gelaufen, dass wir die nicht, diese, die immer nackt rumläuft, nicht hatten?
Hatten wir doch den Kasi. Achso. Und dann diese Vorlesung, ja? In wie viel Vorlesungen war das, wo wir, also riesiger Hörsaal, aber sollte wahrscheinlich unsere, wo wir auch tatsächlich zusammen drin saßen, hier bei Geiss, oder? Praktische Informatik.
Ja.
Erste Vorlesung.
Ja, brechend voll. Das war bei uns schon.
Professor Geiss, gespielt von Jessica Schwarz.
Kommt rein, stellt
eine Frage. Genau, kriegt Applaus. Stellt eine Frage. Alle melden sich, um zu antworten. So strebehaft. Unfassbar.
Genau. Und zweite oder dritte Frage in der ersten Vorlesung, wo sie gerade mit Applaus reingekommen ist. Genau. Zweite oder dritte Frage, dreht sie sich um und schreit das Publikum an.
Ja, genau.
Doch gleich gar nicht zu denken. Und dreht komplett durch, als ob sie die alle irgendwie kennt und genau weiß, wie die denken. Und jetzt erstmal Publikumsbeschimpfung an der Stelle.
Wo ich mir dachte, total. So, wie macht die anderen 87 Minuten dieser Vorlesung weiter? Keine Idee dazu.
Und dann haben die alle dasselbe Buch und Bücher, wir wissen das, kauft man sich ja in der Regel in der Uni nur, wenn irgendwie der Professor oder so sagt, ihr müsst dieses scheiß Buch haben. Und in der dritten Vorlesung oder so, dieses Buch, was ist das Problem mit diesem Buch, schmeiß es weg. Und ich so, ja, warum haben die das dann alle? Ich meine, steht es vielleicht auf der Literaturliste von deiner verfickten Vorlesung?
Vielleicht ist es aber bei den Medizinern oder bei den Biomedizinern, die Genetik machen wollen, irgendwie ein anderes Volk. Vielleicht sind das sind, weiß ich nicht, nur 1-0er-Studenten, die alle nur das Beste, Beste, Beste wollen.
Ja, ja, aber die sind trotzdem,
aber die sind der Autor hat einfach melden. Wahrscheinlich also, nie eine Vorlesung von innen gesehen.
Nie, das nie. Das hat total gemerkt. Na, ich war ja mit so einer Streber-Studiengang-Dings zusammen, längere Zeit, wie ihr wisst. Die hätte sich sicher nicht in der ersten Vorlesung gleich gemeldet, so wie alle anderen auch. Es ist einfach, das ist ja auch ein Querschnitt durch die Gesellschaft in gewisser Weise. Da gibt's ja auch Introvertierte und Extrovertierte, die sich da, also das ist einfach totaler Bullshit.
Aber kommen wir doch mal zu dem wirklich absurden Unrealismus. Auch
noch eine Sache. Bibliothek, kurz bevor sie schließt. Ja? Das mit der Maus kommt dann, wie viele Leute da in der Bibliothek sitzen. Warum? Warum sind so viele kurz vorm Schließen in der Bibliothek? Never, ever, ever. So ein Quatsch.
Also, ja, genau, so bis zum Anschlag nicht. Aber, also wir saßen ja auch schon mal bis um 9:30 da.
Ja, die und zu wie viel saßen wir da am Ende noch? Zu dritt oder so?
Ja, lass es 5 vielleicht gewesen sein.
Ja, genau.
Aber gut, wir saßen ja auch in dieser exklusiven Zweistücken.
Eben, der schönsten, das schönsten Bibliothek überhaupt.
Ich fand das Unrealistischste überhaupt ist doch diese Erstsemester-Party. Erstis-Party, abgesehen von diesem ganzen Biohackers-Quatsch.
Die im Wald?
Ja, die, wo sie da ihren zukünftigen, mit dem sie sich da ranschmiert, hineinlädt, gleich am Anfang, erste, zweite Folge. Wo sie dieses komische Zeug in die Augen machen, wo sie dann nachts so sehen können.
Ja, genau. Und so farbige diese Party, Kopfhörer und so,
genau.
Die so schön aussehen.
Ja, ja.
Sieht toll aus, klar, keine Frage.
Erstsemester-Party, alle sind sich am Betrinken und sich auf die Schuhe kotzen. Und was trinken sie? Habt ihr es gesehen? Sie trinken The Duke Gin aus Flaschen. Typisches Erstsemestergetränk. Habe ich auch
für 30
Euro Gin-Flasche immer bei den Medizinern ganz
klar. Ja.
Weiß nicht, ob das in Freiburg vielleicht anders ist, Medizin in Freiburg.
Ach komm, bitte, da hängt der Pitur am Hals wie überall sonst auch.
Außerdem in Freiburg, warum sollten wir in Freiburg einen bayerischen Gin trinken? Das ist auch nicht logisch. Ja. Die haben doch selber im Schwarzwald, haben die doch haufenweise Gin.
Ach stimmt.
Hier, Monkey. Ja, hat Monkey 47 trinken.
Das, genau, das wäre
ja,
das.
Ja, aber Monkey wollte nicht sponsern wahrscheinlich.
Oh Mann, oh Mann. Also da war vieles, was so krass daneben. Oder auch diese Maus. Haben die jemals eine Maus gesehen, wie sich eine Maus verhält? Also verhält sich einfach keine Maus, wie die das macht da diese leuchtende Maus in der Bibliothek. Das ist einfach totaler Quatsch. Und das war so das Grundproblem, dass die so ganz viel so Spezielles, so wie leben Studenten, wie unterrichten Professoren, wie ist eine Vorlesung, wie ist eine Erstsemesterparty, wie verhält sich eine Maus, wie funktioniert Biotechnologie. Das haben sie alles sehr speziell und sehr spezifisch gezeigt, aber haben offensichtlich sich vorher überhaupt nicht damit vertraut gemacht, wie das wirklich aussieht, sondern es war so, wie deren Vorstellung so ist, jetzt zeigen wir das mal.
Und das Ganze dann wichtig, ganz albern beleuchten. Also nachts im Wald,
ja,
auf jeden
ja,
Fall unfassbare Scheinwerfer hinter die Bäume stellen und,
voll geil,
und ganz viel
voll
Nebel. Das ist so eine plötzlich so eine Anmutung aus so einem Horrorfilm, wie Bildsprache bekommt, wo dann aber nichts passiert ist, außer wir gehen da durch den Wald und machen diesen Bauwagen auf und gehen da rein.
Ja, genau.
Aber es muss auf jeden Fall aussehen wie Wahnsinn. Und derselbe Nebel und derselbe Scheinwerfer dann wieder nachts bei Frau Schwarz im Vorgarten. Wieder, wenn man nachts draußen rumläuft, immer auf jeden Fall durch Bäume gebrochenes Licht, was irgendwie, keine Ahnung, Ultramond oder so. Ja,
es kommt hier der Mond in 8 Grad Höhe oder was?
Also ja, genau. Also Wirkung
kommentieren Logik der, glaube ich, einmal auch, gell? Wo sie am Tag da durchgehen und so meinen, so, am Tag ist es gar nicht so unheimlich irgendwie so.
Ja, genau.
Ja, stimmt. Ist halt Quatsch.
Und dann am Schluss mit diesem ICE diese Szene auch wieder so beleuchtet. Also nachts ist auf jeden Fall immer Nebel und immer krasses Licht durch die Bäume. Weil hat sich bewährt. Ja, und auch diese Rolle von Jessica Schwarz, ich meine, sie soll halt so eine unnahbare Erfolgsprofessorin sein, die irgendwie über Leichen geht für ihre Karriere und das spielt sie schon toll, aber die Rolle ist so furchtbar geschrieben. Also sie hat so furchtbare Dinge, die sie sagen muss und wie sie immer gucken muss und so, das ist, was man ihr da ins Lastenheft getan hat, ist nicht leicht und ich sie hat es gut gemacht für das, was von ihr verlangt wurde.
Ja, finde ich auch, ja.
Aber ich fand die Rolle einfach
Ja, auch ihr Unternehmen.
Geschrieben, oder? Fies.
Also ihr Unternehmen, was sollte das denn sein? Dieses Gebäude allein, das war ja so ein Bond-Bösewicht, Riesenmenschen, so brutalistisch gebaut, also auch ihr Büro, ja, das ist ja wie in so einem, das war ja so eine Halle im Endeffekt, das war ja komplett lächerlich, was da für Geld verbrannt wurde für den Bau dieses Gebäudes. Warum unterrichtet die überhaupt noch? Sie hat es ja offensichtlich gar nicht mehr nötig, also.
Nee, die braucht nur so Nachwuchsstudenten, die ihr da die Sklavenarbeit machen.
Genau, also Thema Drittmittel und so hat die wohl nicht.
Ja. Ja, und dann halt so diese typischen Film-Sachen, wo man dann der Hauptfigur quasi die Motivation nicht mehr versteht. Also gehe ich halt mal irgendwie mit der potenziellen, von der Person, von der ich weiß, dass sie über Leichen geht, wortwörtlich über Leichen geht, mit der gehe ich dann ohne jegliches Backup, das ich mir besorge, in deren Keller. So Sachen, wo dann, also ich will jetzt nicht sagen, wer mit wem und wohin, aber das sind so Szenen, wo du dann wirklich denkst, so wirklich, really, das machst du jetzt? Glaube ich dir nicht.
Ja, ich weiß auch nicht, warum die so eine Eile hatte, ja? Die hat ja da offensichtlich da rumgespitzelt oder so was gesucht bei ihr, wo ich mir dachte so, ey Mädchen, du bist Erstsemesterin, du bist jetzt schon wissenschaftliche Mitarbeiterin bei ihr, du kannst auch einfach auf dich zukommen lassen und einfach mal 4-5 Semester warten und gucken, was dir in der Zeit an Informationen und an Gelegenheiten über den Weg läuft. Du musst jetzt nicht jedes scheiß Risiko eingehen. Ist überhaupt nicht nötig. Ja.
Also. Aber dann wären es 6 Staffeln und die wären noch langweiliger.
Also. Die gleiche Geschichte in 6 Staffeln erzählt.
Ja, dann hätte ich aber die 6. Staffel gucken können, da wäre der Showdown gewesen. Das wäre ganz gut, aber.
Also, wo sie diese Sachen ausdruckt, wo ich mir denke so, ja, jetzt hast du die eine Datei ausgedruckt und Jessica Schwarz ist unten schon in der Lobby. Warum druckst du denn jetzt echt noch die zweite Datei aus? Was soll denn das?
Ja. Ah. Und ja, genau. Und lässt den Drucker zu Ende drucken. Also ich meine, man kann auch irgendwie ein Kabel rausreißen oder so, damit er damit aufhört, ob er dann vielleicht weitermacht, wenn man Strom wieder reinsteckt, hängt vom Modell
ab. Dann nochmal
ab,
Papier nachlegen.
Ja, genau. Suche ich nochmal ein bisschen Papier. Das ist auch das Effizienteste.
Aber spannend war es schon. Also es war schon spannend, muss ich sagen.
Ja, es war spannend und auch die Verwicklungen, die dann darauf folgen, waren irgendwie cool. Aber dieser Mitbewohner von ihrem Schatzi-Schnucki da, der hätte doch auch nicht richtig sein müssen, oder?
Ja, nee.
War das der eine von den Love Interests? Ja, genau.
Ja, der zweite. Ja. Schwierig. Also es hatte durchaus was. Ich bin da bei Christoph auch, also man kann der, ich habe die ja wie gesagt dann auch in einem Abend durchgeschossen und wenn es mich wirklich irgendwie nach der dritten Folge komplett gelangweilt hätte, hätte ich das nicht gemacht. Insofern, da war irgendwas.
Ja,
aber es hat halt auch so viele Ecken und Kanten, wo man sich dran reiben und dran stören kann.
Das stimmt, ja.
Ja, also ich habe es ja auch weitergeguckt. Ich neige ja extrem dazu, auch gute Serien irgendwann einfach wie Elite liegen zu lassen und zu vergessen. Und ja, hier habe ich es, gut, waren nur 6 Folgen, das ist relativ einfach, aber irgendwie auf eine Art hat es schon unterhalten und auch wenn ich am Anfang bemängelt oder auch immer noch bemängle, dass es so unfassbar langsam losgeht.
Das ist mir gar nicht aufgefallen.
Hat es mich trotzdem, kannst ja nochmal gucken.
Aber nur bei erhöhter Geschwindigkeit.
Hast du es mit erhöhter Geschwindigkeit?
Nein, ich habe es normal geschaut.
Okay.
Ich glaube, es orientiert sich, finde ich, in der Erzählweise eben schon ein bisschen an amerikanischen Formaten, wo es uns wahrscheinlich nicht so stört oder wo wir es irgendwie ignorieren, dass es eben völlig drüber und unrealistisch ist. Aber es befindet sich halt jetzt in einem
Setting.
Ökosystem, in einem Setting, was wir halt unheimlich gut kennen, ja, dieses Studenten-Setting. Und da stören uns halt so Kleinigkeiten unheimlich.
Warte, immer auf eine Erstis-Party?
Ob ich auf Erstis-Party war?
Ja.
Ja, das war ich.
Ich glaube, ich war auf keiner Uni-Party.
Bei Physikern war ich mal. Und bei den Mineralogen. Und bei den Geografen und bei den Geologen.
Ich war immer auf irgendwelchen Studentenwohnheimspartys, aber ich keine Ahnung, wo die genau dazugehörten. War mehr so die Wohnheimparty von dem Wohnheim, wer da halt so wohnte.
Ich glaube, die wildeste Uniparty, die ich gemacht habe, war die bei der Verabschiedung von deinem einen Professor, Christoph, wo wir weil der Abschlussvortrag waren und dann gab es ein Sechschen oder so ähnlich.
Oh, ja, das waren ja keine richtigen Partys, sondern das waren ja die, wie nannte sich das, akademischen Feiern.
Ja.
Oder?
Kann sein.
Und das akademische Feier waren eben immer der Tag im Semester, wo eben die ganzen, also wo eben Professoren verabschiedet wurden und wo eben Studenten auch ihre Diplome und sowas bekommen haben. Da wurde, glaube ich, vorher immer ein kleiner Vortrag gehalten, sowas Wissenschaftliches und dann.
Ja, der hat doch dann danach über Australien geredet oder so.
Ah, genau, Lumping, genau. Und dann, danach gab es halt immer Sekt und Häppchen. Und das war dann üblich, dass man dann, wenn man zum harten Kern gehört, bleibt, bis man nicht mehr stehen kann.
So lange waren wir nicht da.
Habe ich aber auch mal gemacht.
Dass wir uns da irgendwie auch mal die Lampen ein bisschen angemacht haben, mittags um.
Ja. Genau, das ist ja geil. Das ist ja mittags. Du taumelst dann da um 2:30 völlig besoffen raus. Also um 2:30 mittags.
Ich glaube, ich hatte danach noch eine Vorlesung irgendwo anders. Ich hatte irgendwie schon 3, 4 Säckchen Intus. Das war also.
Ja.
Ja, lange habe ich es da nicht durchgehalten. Ja.
Ach ja, genau. Was mich aber. Wir hatten es vorhin in der Vorbesprechung mit dem Coxsackie-Virus. Coxsackie-Virus.
Ja, genau, war das nochmal richtig. Ich habe das am Anfang, glaube ich, ein bisschen falsch formuliert.
Coxsackie-Virus, was hier irgendwie zum ganz fiesen Übervirus, so was irgendwie ganze Räume innerhalb kürzester Zeit betäubt und tötet und also so ein ganz fieses Ebola hoch 10 Virus. Und dann googelt man das und findet heraus, dass es halt ein komplett harmloses Virus ist, irgendwie so kann
Erkältung,
diese Hand-Fuß-Mund-Krankheit, die zugegebenermaßen scheußlich war, als die Theresa die hatte vor 2 Jahren, aber ist halt weit entfernt von so einem was ganz Fiesem, wo man so das Gefühl hat, die haben dieses Coxsackie-Virus nur genommen, weil es halt einen irgendwie exotischen Namen hat, gell? Und genauso mit diesen Drosophila melanogaster, die ja so, das erklären sie ja auch, die markiert werden, indem man ihnen rote Augen hinzüchtet.
Ja.
Fruchtfliegen. Oder war das nur angelehnt an die Drosophila? Ich weiß nicht mehr. Also auf jeden Fall.
Es muss auf jeden Fall eine Mücke sein, es muss ja stechen können.
Stimmt, ja. Aber das, die Sache.
Coxsackie also wird über Tröpfchen, habe ich jetzt gerade gelesen.
genau, da stimmt halt gar nichts. Ne? Und da eben auch. Es hat so einen wahren Kern mit diesen Augen und dann machen sie halt so rot leuchtend, ja, also so blinkend, blinke Augen. Was soll denn das? Also, da haben sie so grob drüber gelesen, ah ja, es gibt so Mücken, denen macht man rote Augen. Ja, okay, ja, ich hab's genau im Kopf, wie ich das darstellen werde. So, hättest du den Wikipedia-Artikel nicht noch 2 Sätze weiterlesen können? So.
Oh. Ja, aber gut, jetzt haben wir den schönen Coxsackie-Witz da rausgezogen. Das ist doch gut für uns jetzt an der Stelle.
Genau unser Niveau, meinst du?
Was ich eigentlich erwartet hätte, ist, dass Christoph jetzt noch die große Keule kritisieren für Dinge, die nicht drin waren, die Gerd drin gehabt hätte, rausholen. Oh,
das, nein, welcher Depp mir das unterstellt? Also gut, was?
Das war ich.
Ja, ich weiß. aber irgendjemand ist drauf reingesprungen. Also ja, warum? Was hat
ich zu Recht.
Was hat mir gefehlt, Bob?
Ja, was dir gefehlt haben könnte, ist natürlich die Tatsache, ich meine, das befindet sich ja in so einem Spannungsfeld von so Medizinethik. Was, ja. Was ist sozusagen erlaubt und was machen wir eben nicht, weil aus guten Gründen, wo wir uns vielleicht, sagen wir mal, irgendeine Heilung, die Entdeckung irgendeiner Heilung verstellen könnten, weil wir uns an gewisse Ethikregeln halten und gewisse Linien nicht überschreiten und dann erfinden wir vielleicht möglicherweise irgendwas nicht oder viel, viel später, weil wir einen anderen Weg dahin finden müssen. Und das ist ja durchaus ein spannendes Thema, gerade jetzt mit Gentechnik und Stammzellenforschung und so weiter und so weiter. Aber das wird hier so, das wird da immer so hingepinselt, so an so eine Ecke hier, eine Ecke da. Und dann aber so, pff, ja, ist ja auch egal jetzt. Müssen wir hier durch den Wald rennen. Das ist viel wichtiger jetzt da. Das dümmste SEK aller Zeiten umstellt einen Bauwagen, den sie aber nicht umstellt hat. Also das sind so Sachen, wo du wirklich dann so da liegst und denkst, das gibt's doch nicht. Was wollt ihr denn noch alles falsch machen?
Oh ja, schrecklich.
Da ist dann doch lieber wieder Jump'n'Run. Jetzt habe ich mal deine Kritik hier angebracht. Deine
ja, sehr gut.
Muster mal angewendet.
Hat mir jetzt nicht gefehlt, aber ja, hast natürlich recht, ja klar. Hätte man noch. Aber das wäre dann auch unheimlich bemüht und irgendwie unausgegoren gewesen, gell? Wenn sie das jetzt noch gemacht hätten, es war vielleicht ganz gut, dass sie es so Michael Bayisch gelassen haben.
Und, sie haben sich halt mitten in dieses Themengebiet reingesetzt.
Eigentlich schon, ja.
Nicht bearbeitet so. Oder nur.
Ja, haben sie nicht gemerkt, dass sie in dem Themengebiet sitzen. Das ist, weil sie haben sich halt auch damit nicht so richtig vertraut gemacht. Aber sie haben sich halt mit nichts richtig vertraut gemacht, was sie eigentlich gezeigt haben. Also passt voll ins Bild eigentlich.
Ja, so wie es sein soll. Keine Ahnung von nichts, aber einen Film draus gemacht.
Genau.
Ohne jetzt zu nah drauf einzugehen, wie realistisch fandet ihr den Cliffhanger am Schluss?
Das war halt ein klassischer Cliffhanger, gell?
Ja. Und glaubt ihr, dass da eine Idee schon dahinter steckt, was in der zweiten Staffel passieren soll? Oder ist es so, wir machen das jetzt mal so und wenn wir verlängert werden, dann fällt uns schon was ein? So ein bisschen genau kam es mir so vor, ich weiß es nicht.
Ich musste auch ein paar Mal nachdenken, so, ja, okay, wie wollt ihr da wieder rauskommen? Also, ja. Aus dieser Situation, da können wir jetzt nicht so intensiv, weil dann ist irgendwie der ganze Gag weg. Es gibt nicht, jedenfalls, vielleicht haben sie schon eine coole Idee, okay, von mir aus gerne, aber da eine gute Lösung raus, das ist schon maximal schwierig.
Na gut, auf der anderen Seite, wenn du es nicht gemacht hättest, hättest du wenig Chance, mit demselben Cast eine zweite Staffel zu machen. Weil, was willst du dann erzählen? Also, so erhältst du dir die Möglichkeit offen, dieselben Leute zu nehmen und irgendwie weiterzuerzählen.
Ja, klar.
Vielleicht war das die Idee. Gut, Punkte brauchen wir noch.
Ja.
Gerade nach unten korrigiert. Ich hatte was aufgeschrieben, aber ich habe es gerade nach unten korrigiert.
Ich gebe 6,5. Also ich auch viel gemeckert, viel geschimpft, aber irgendwie hat es mich dann schon mehr unterhalten, als dass es mich geärgert hat.
Mhm. Okay. Ja, irgendwo so in der
Ecke. Ich gebe sieben. Ich hatte tatsächlich 7,5 aufgeschrieben. Unglaublich, oder? Also er scheint mich doch irgendwie unterhalten zu haben. Obwohl er mich geärgert hat. Aber ich gebe 7.
Okay. Bob, 8?
Nee. Ich bin bei 6,0. Ein halber Punkt davon ist für Benno Fürmann und Jessica Schwarz, weil Benno Fürmann sehe ich ganz gern. Da ist zwar nicht viel drin, aber ich sehe den einfach gern und Jessica Schwarz eigentlich auch und wie gesagt, sie hat das Beste, glaube ich, gemacht
mit
der Rolle, die auf
dem Papier stand. Ja.
Und die Hauptdarstellerin auch gut gespielt, bis auf die Frage, wie sie Bücher aus dem Regal nimmt, das sah sehr künstlich aus, egal. Jedenfalls
vielleicht hat die das nicht studiert.
Ja, könnte sein.
die geht an dieses Regal und das Buch, was sie sucht, steht direkt offen, direkt vor ihr. Und sie macht dann noch so eine komische Handbewegung, als ob sie jetzt noch nach dem Buch suchen würde. Aber und dann nimmt sie das offensichtlichste Buch, was ganz vorne steht. Und ich so, was war das denn gerade? So gekünstelt.
Stark.
Gekünstelt.
Ja, aber vielleicht ist er erst hingegangen, hat sich's genommen und dann der kannst du wenigstens noch mal kurz suchen.
Ja, genau. Oder? So ungefähr. Ja. aber jedenfalls grundsätzlich gut gemacht, aber halt viele Kleinigkeiten, die mich geärgert haben. Und ich werde es vermutlich relativ flott vergessen.
Ja, das stimmt.
Okay, den ersten Schritt zum Vergessen kannst du jetzt direkt machen, indem du dir Alkohol in die Birne schüttest.
Und ich habe hier Alkohol stehen.
Ja, ich bin gespannt.
Das wird jetzt schön. Eigentlich müsste man das shaken, was ich nicht tun werde, weil zwei Kleinkinder und eine Frau im Nachbarzimmer schlafen. Ich werde
wäre natürlich auch eine Mutprobe, aber ja, ich verstehe es.
Daiquiri-artiges Rumshauer-Objekt bauen. Und zwar habe ich hier eine Flasche Banks. Five Island Blend Rum. Christoph, du musst jetzt hier an der Stelle auf entfärbte Rums meckern.
Ach ja.
Dann habe ich eine.
Halt nicht Daiquiri, dann ist alles gut.
Dann habe ich eine Limette. Und weil ich keinen Zuckersirup mehr habe, habe ich diesen Rumsirup von Giffard. Sprich mal die so aus. Ja. Mit Rum Flavor Sirup, was ja im Wesentlichen Zucker mit Dr. Oetker Backaroma ist oder sowas in der Art. Mhm. Und weil das alles noch nicht langweilig genug war, möchte ich da noch einen kleinen Schuss Smith & Cross mit reinmachen, um diesem eh schon nicht richtigen blanken Rum nochmal so einen Tritt in den Arsch zu verpassen. Mal gucken, ob das funktioniert.
Okay. Also ein Rum sauer. Okay.
Christoph, erinnerst du dich noch, als wir diesen Rum-Sirup mal vermixt haben? Wie die Wilden?
Nee.
Da haben wir bei der Lufthansa Cargo und Catering gemacht. In so einer Produktionshalle und wir durften keinen Alkohol mit reinbringen. War vorher deutliche Ansage, so auf keinen Fall Alkohol, weil ist Produktion und so, darf kein Alkohol ausgeschenkt werden. Und dann haben wir halt, weiß ich nicht, alkoholfreie Drinks und sind auch über diesen Rumsirup gekommen. Und wenn du den halt mit viel Limette mischst, also ich weiß nicht, wie viel Limetten wir an dem Abend aus oder dem Nachmittag ausgepresst haben, dann. Und das Lustige war halt, den shakest du kalt und dann holst du eine gefrostete Schale, das sollte ja alles irgendwie cool aussehen, eine gefrostete Schale aus dem Gefrierschrank, gießt den ein und das Ding friert halt einfach in dem Glas fest.
Ja klar, weil kein Alkohol drin ist. Ist kein Alkohol
drin. Du machst den richtig dreckig kalt und es friert halt einfach im Glas fest. So, ja, der wird gleich wieder richtig und dann kannst du ihn trinken. Das war eine coole Location so, direkt vorne am Flugfeld und so. Konnte man schon viel, viel gucken. Ja. Und dann der Auftraggeber kam so, sag mal, habt ihr nicht irgendwo eine Flasche Gin oder so? Nee, wir durften ja nicht. Echt, jetzt habt ihr wirklich gar nichts. Ihr könnt es mir ruhig sagen. Nee, tut mir das leid.
Ich habe, glaube ich, letztes Jahr, vorletztes Jahr mal so eine so eine Rundfahrt über den Flughafen gemacht mit meinem Patenkind. Mhm. Und da sind wir zufällig genau da vorbeigefahren, wo wir halt auf der anderen Seite des Zauns, halt übers Rollfeld.
Ja.
Und da habe ich natürlich auch gesagt, hier, da habe ich mal Cocktails gemacht.
Ja. Cool.
War schön, da mal wieder vorbeizukommen.
Ja. Ja. Was trinkst du?
Okay, was trinkst du denn eigentlich, Stefan?
Ich trinke, irgendwie ist mir heute nicht nach Alkohol, ein alkoholfreies Bier, was mir der Daniel auch mitgebracht hat. Am Sonntag ist übrigens der zweite Teil von Cocktail online gegangen, von der Folge vom Spätfilm. Ein Surface Summer Ale, seltenes alkoholfreies Bier, der Inselbrauerei auf Rügen. Ja.
Aus Rügen. Cheers. Okay.
Cheers.
Ich habe versucht, so ein bisschen thematisch zu bleiben, allerdings habe ich nichts aus dem. Es wäre natürlich sinnvoll gewesen, ja. Irgendwas.
Hätte man Monkey trinken können, oder?
Genau, Monkey wäre sinnvoll gewesen. Ich hatte aber Lust auf Kümmel. Und deswegen trinke ich den Bayern-Kümmel von der Firma Penninger.
Ah.
Schöne Grüße an der Stelle an den Stefan in Niederbayern. Der, glaube ich, kein Hörer des Sneakpots ist, sondern nur des Cockpots. Aber immerhin. Also Stefan Penninger meine ich. Der. Genau. So.
Ach so.
Mal gucken, ob
hast,
was
hast du den schon mal getrunken vorher?
Ich gestehe, ich habe ihn noch nicht getrunken. Ich habe ihn zwar schon sehr lange, aber ich glaube, ich habe ihn noch nicht getrunken. Obwohl er offen war, also wahrscheinlich habe ich nochmal getrunken, ich kann mich nicht erinnern.
Hast du ihn irgendwie wahrscheinlich geschenkt gekriegt?
Nee, wir haben den dort gekauft, als bevor der Lucius geboren war, waren wir einmal da in Niederbayern. Es war noch in Hauzenberg, als die noch in Hauzenberg waren. Ist halt ein Aquavit, gell? Hat einen Kümmel. Kümmel mit noch anderen Kräutern, also ein klassischer Aquavit.
Die haben doch jetzt einen neuen Wohnort und so, gell?
Ja, die haben gewechselt aus, ja, die wollten, glaube ich, sich vergrößern oder so und da hat die Gemeinde sich quergestellt und da haben sie gesagt, hier, fuck off, dann gehen wir in eine Gemeinde, die uns gern haben will.
Okay,
wo sind die jetzt? Ach, ein paar Käfer weiter, ich weiß nicht genau, wie es jetzt heißt. Aber auch da in Niederbayern, so vorm Bayerischen Wald. Ja, das war weit weg. Das ist ganz kurz vor Österreich.
Wir könnten da mal einen Betriebsausflug hinmachen.
Das sieht so schön aus. Ganz in der Nähe von da, wo ich früher gearbeitet habe. Da in Passau.
In Post-Corona-Zeiten machen wir das.
Ja. So. Was haben wir noch für Themen? Mir ist gerade übrigens eingefallen, dass wir. Waldkirchen, ah. Mir ist gerade eingefallen, dass wir eins unserer Themen nicht auf unsere Liste, also einen meiner Filme nicht auf die Liste geschrieben habe, den verschiebe ich dann auf letztes nächste Woche.
Schreib das für nächste Woche rein.
Ja, habe ich schon gemacht.
Sehr gut.
So, du hast den Überblick.
Du hast mich genötigt, also ausgetrickst, Aquaman zu gucken.
Warum ausgetrickst?
Das war ein bisschen lustig. Du hast irgendwie geschrieben, Aquaman geguckt, scheiße, abgebrochen, irgend sowas.
Ja, genau. Nee, du brauchst nicht lang für.
Nee, du hast gesagt, nee, er ist doof. Und dann habe ich gesagt, so, ja, lohnt sich es irgendwie da überhaupt reinzugucken oder ist das komplett. Nee, irgendwie das sieht alles scheiße aus und guck dir Minute 51 an, dann weißt du, was los ist.
Okay, 31, da, mehr brauchst du nicht.
Ne, 51, hast du mir 51?
51 sogar? Ich weiß ja nicht. Ja, genau.
Sowas. Da habe ich gedacht so, naja gut, dann machst du mal an und dann spulst du halt vor bis 51. Dann habe ich angefangen zu gucken. Dann habe ich ihn fertig geguckt. Ja.
Ja, und wie fandst du ihn?
Vorhersehbar. Viel zu viel Prügeleien und Gemetzel. Ich fand den Look, also vielleicht war ich dann natürlich vorgewarnt, weil du gesagt hast, es sieht so schlimm aus. Du wirst dich besonders ärgern, weil ich ja gerade wenn die Sachen nicht so richtig gerendert sind und so weiter.
Ich fand's so schlimm.
Ja, also so schlimm. Wasser und Wellen und so sah echt scheußlich aus. Also insbesondere, weil sie halt ein paar Stellen hatten, wo sie offensichtlich an der Küste gedreht haben. Also irgendwie das alles an dem Leuchtturm und so. Das sah irgendwie wie Wasser aus. Und dann haben sie aber andere Stellen, wo sie auch am Meer waren. Und da sah es dann irgendwie plötzlich ganz künstlich aus. Und das war ein bisschen nervig. Und ja, unter Wasser bewegten die sich ja so ein bisschen, als wären sie im Weltraum gebremst.
Das fand ich ganz schlimm. Fand ich furchtbar, die Darstellung. Das hat mich total genervt.
Okay.
Weil ich halt fand, es sah nicht nach Unterwasser aus. Also, sondern, keine Ahnung, sah irgendwie nach, irgendwie im CGI verloren gegangen. So, oh, furchtbar. Also ich fand es richtig schlimm.
Ja.
Ich fand diese schlechten Wassereffekte, das ging für mich schon ganz am Anfang los, wo seine Mutter, gespielt von Nicole Kidman, da an Land gespült wird und sich erbricht, weil sie halt Wasser ausspucken muss. Und die spuckt halt, also vielleicht irre ich mich, aber in dem Moment kam es mir so vor, die spuckt halt Digitalwasser aus. Warum? Die kann doch einfach Wasser in ihren Scheißmund nehmen und das ausspucken. Die muss doch kein scheiß Digitalwasser ausspucken. Also das gibt's doch gar nicht.
Ja, das ist Nicole Kidman, vielleicht kann man dir das nicht zumuten.
Genau, das ist das Nächste. Das ist Nicole Kidman. Ich habe wirklich gebraucht, um sie zu erkennen, weil sie halt viel zu jung ist. Also sie sieht halt jung aus, weil sie, ich weiß nicht, ist sie so stark gebotoxt oder ist sie, ich hatte das Gefühl, die war irgendwie digital auch verändert, dass sie jünger aussieht.
Vielleicht war die ganze Szene digital.
Ja, genau. Und dann habe ich gedacht, verstehe, die soll jetzt jünger dargestellt werden, weil sie später sich selbst nochmal in alt spielt. Und jetzt frage ich dich, ich habe den Film nicht zu Ende geschaut, taucht sie am Ende nochmal auf als alt? Kann ja eigentlich nicht sein, sie stirbt ja. Sie taucht nochmal auf?
Habe ich jetzt gespoilert?
Ja, ein bisschen schon. Okay, na gut, aber das erklärt für mich, weil sonst wäre es komplett unsinnig.
Ja.
Weil ich dachte so, was soll das? Warum machen die digital jünger, wenn sie dann sterben lassen? Also okay, dann das erklärt natürlich das. Ja. Die Story war halt auch total herkömmlich, gell? Es war so völlig belanglos. Ja, er versucht jetzt irgendwie, der verstoßene oder vergessene Sohn versucht, der König von Atlantis zu werden, indem er sich irgendwelchen Zweikämpfen stellt und es war so unnötig alles.
Ja, und die
ich meine, klar ist der super kühl, cool und so, aber
ja, aber noch nicht mal,
also er als Figur meine ich. Also er als er sieht halt gut aus und ist halt so ein netter. Er ist halt Jason Momoa, ja, ist halt ein cooler Typ. Aber das ist er halt auch ohne Aquaman zu sein, sonst ist es halt immer.
Ja, ja, und ich hätte halt auch nicht erwartet, dass er so viel also ich hatte ihn in den Situationen, wo er mit Leuten interagiert hat, fand ich ihn viel stärker als in Situationen, wo er in irgendeiner Art gekämpft hat oder gedroht hat oder stark wirken wollte.
Mhm.
Also da gab es so viele Szenen, wo dann halt hier wird gekämpft und da wird nochmal gekämpft und
es wird dauernd so sinnlos gekämpft.
Ja.
Also ich finde ja, gut choreografierte Kämpfe finde ich ja gut, aber das war nix.
Ja, und eben also
so mühsam.
Ich habe halt das Gefühl, dass wir im Moment weiter sind, als dass man alles immer mit Kämpfen lösen muss. Also auch in einem Actionfilm kann man mal irgendwie einen coolen Twist so, wir haben dieses Problem, was machen wir? Oh, kämpfen wir. Weißt du, Jack Bauer vor 20 Jahren oder 15 Jahren, oh, was machen wir? Ach, foltern wir ein bisschen.
jetzt oh, kämpfen wir. Was, und weiß ich nicht, bei Fast and the Furious, oh, machen wir ein Autorennen. Nee, ich kann doch mal so. Ja. Also das fand ich so zwischendrin so, nee, jetzt kämpft ihr schon wieder. Ich habe dann zwischendrin habe ich angefangen, die Kämpfe zu überspringen. So, ah, also das, was man vielleicht im Kino dann auch als die Highlights, weißt du, so große Leinwand und riesige Schlachten, weiß ich nicht, bei den Avengers oder so, das ist auch ähnlich übertrieben, aber einfach viel cooler und viel besser gelöst, als es jetzt ja, hier aber ist.
Auch da nervt es mich, oder beziehungsweise finde ich es irgendwie sich abnutzend. Ich meine, Avengers ist ja das andere Universe, aber es gibt ja auch mit Aquaman diese Justice League-Geschichte. Das war ja exakt das Problem. Das ist einfach viel zu langweilig, nervig, repetitives Knallbumm auf die Fresse hau. Wo er ja auch der Coolste war eigentlich und das alles drumherum so völlig belanglos. Also ich weiß nicht, irgendwie die für mich mit wenigen Ausnahmen hat DC einfach nicht kapiert. Also, weiß auch nicht. Mal gucken, wie dieser neue Wonder Woman-Film wird. Bei Wonder Woman verehre ich sehr, also den ersten Film. Mhm. Mal gucken, wie jetzt der zweite ist. Bin gespannt.
Okay, ja.
Braucht man nicht.
Nee, braucht man
nicht. Oder
ist halt so.
Oder um Raj Kutrapali zu zitieren. Aquaman ist scheiße. Der muss doch immer Aquaman spielen und weil der noch übrig ist, weil wenn sie Justice League spielen. Naja.
Okay. Siehst du, ja. Hab ich wieder vergessen. Gut. So. Besser.
Moment, lass mich die Überleitung machen.
Okay.
Eine Sache, die ich lustig fand in Aquaman. Also in Aquaman sind, habe ich dann gelesen, relativ viele solche Easter Eggs versteckt. Mhm. Und eins davon habe ich tatsächlich bemerkt. Da lässt er sich auf einen Kampf vorbereiten von wem auch immer, vom König von Atlantis oder so, ich weiß nicht, ich glaube. Und sagt zu ihm, sei mein Cobra Kai. Wo ich dachte, habe ich das jetzt echt gehört? Hat er das jetzt echt gesagt?
Stimmt, das hat er gesagt, ja.
Genau, hat er gesagt. Was man nur verstanden hat, wenn man Karate Kid gesehen hat.
Oder wusste, dass Cobra Kai. Du das geschaut hast, weil mir ist dann aufgefallen, so, ach guck mal, das ist doch das, was der Christoph gerade guckt.
Ja, genau.
Karate Kid ist gerade bei Netflix aus Gründen, die mir vollkommen schleierhaft sind, bei derzeit beliebt. Der Alte.
Ja, genau. Der Alte, klar.
Ganz überraschend.
Cobra Kai empfehle ich euch sehr, um jetzt schon wieder das Pferd von hinten aufzuzäumen. Das ist eine Serie, eine zweistaffelige Serie, die anschließt an den ersten Karate Kid Film. Ihr erinnert euch wahrscheinlich, Karate Kid handelt von so einem Einzelgänger-Teenager, der immer aufs Maul kriegt, von so einer fiesen Karate-Gang, die eben alle in so einem Dojo sind, wo sie lernen, dass man vor allem die Leute immer hart und schnell aufs Maul haut und keine Gnade kennt. Die Maximen sind Schlag zuerst, Schlag hart, keine Gnade. Und
war das in eurer Kindheit auch so, dass ihr die krasse Karate-Gang in der Nachbarschaft hattet, die euch verprügeln
genau,
wollte?
Genau so war das, ja. Dieser Daniel LaRusso findet dann einen alten Mann aus Okinawa, Herr Miyagi, und der zufällig ein Karate-Meister ist und der ihn dann ausbildet mit so etwas unüblichen Methoden, also eben nicht wie in diesem Dojo, der übrigens Cobra Kai heißt, auch damals schon, so Drill, sondern der lässt ihn erstmal die irgendwie den Wagen schrubben mit so kreisenden Bewegungen, die er dann später in der Karate auch anwenden kann. Oder den Zaun streichen. Und es geht ganz viel um Demut und zu sich zu kommen und dabei zufällig ein bisschen Karate zu lernen. Und am Ende gibt es dann einen großen Kampf bei einem Ausscheidungs, hier so ein Wettbewerb. Und da tritt dann eben der Ober- Bösewicht von dieser Gang, von dieser Cobra Kai Gang tritt gegen ihn im Finale an und er schafft es, den zu besiegen, indem er ihm mit diesem Kranich Tritt ins Gesicht tritt. Ja? Ganz berühmte Szene. So, und jetzt sind wir eben, wie viele Jahre später sind wir? 30 Jahre oder so? Also es war Mitte der 80er und jetzt mal halt eine Jetztzeit. Gell? Unser Protagonist ist plötzlich nicht mehr dieser Daniel LaRusso, sondern dieser Johnny, Johnny Lawrence, der damals dieser Bösewicht war, dieser Endgegner, gell? Kleine Anmerkung hier, das kennen wir ein bisschen aus How I Met Your Mother. Da wird es ja auch schon genau dieses Ding thematisiert. Der Barney, also die spielen auch beide mit in irgendeiner Folge in How I Met Your Mother, und der Barney doziert einmal darüber, dass das eigentliche Karate-Kid eben nicht der Daniel LaRusso war, sondern der sei halt einfach irgendein fieser Nerd gewesen, der sich da am Ende dann irgendwie den Sieg ermogelt hat, sondern in Wirklichkeit sei halt dieser blonde Junge das eigentliche Karate-Kid gewesen. Ne? Und genau um dieses Karate-Kid geht's halt jetzt, und er ist halt jetzt ein alter Mann, so Ende 40 oder so, oder Anfang 50, und ist halt gebrochen und es hängt ihm total nach, dass er damals diesen Kampf verloren hat, und aus ihm ist halt nichts geworden. Ja? Er ist ein richtiger Loser, hat einen Sohn, der nicht mit ihm reden will, und und durch einen Zufall kreuzen sich seine Wege und die von Daniel LaRusso eben wieder. LaRusso ist mittlerweile ein oberschmieriger Autoverkäufer, der besitzt mehrere so Autohäuser.
Gebrauchtwagen oder was?
Nee, auch so Neuwagen. So ganz Hochglanz, und wo er immer in allen Werbespots, also überlaufen Werbespots von ihm, wo er immer wieder diesen Kranich-Kick und so, ausschlachtet. Also er schlachtet diesen Sieg so massiv aus, also richtig ekelhaft, ja. Also er ist so ein richtig ekelhafter Typ geworden, wo ich dann sofort so, also es ist natürlich so gewollt, aber wo man sofort so das Gefühl hat, ja stimmt, Barney Stinson hat vollkommen recht gehabt. So, das eigentliche Karate-Kid ist der Blonde, und der LaRusso ist einfach ein fürchterlicher, widerlicher, ekelhafter, schmieriger Typ. Und der Johnny Lawrence entscheidet irgendwann dann, dass er Cobra Kai wieder beleben will und gründet halt wieder ein Dojo. Und dieser Dojo, das ist entsteht im Endeffekt daraus, dass er einen Jungen, der sich nicht wehren kann, vor einem Geschäft nachts verteidigt gegen eine Gang von irgendwelchen Schlägern. Also im Endeffekt die gleiche Geschichte wie damals, nur dass eben er jetzt nicht zu den Schlägern gehört, sondern er halt jetzt der ist, der den Jungen verteidigt und den dann ausbildet. Also er ist dann praktisch der Miyagi. Und dann bildet sich halt dieser Cobra Kai Dojo neu, aber eben diesmal für so ausgestoßene Loser, Nerds und so, ja, die er halt ausbildet und und ihn eben zu Selbstbewusstsein verhilft. Also im Endeffekt geht's ganz viel darum, Nerds oder Loser mit Selbstbewusstsein auszustatten. Was dann irgendwann spannend wird dahingehend, dass es eben auch ein zu viel an Selbstbewusstsein geben kann. Also diese schmale Grat dahingehend, wann wirst du zum Arschloch und wie verhinderst du, dass du zum Arschloch wirst, ist also vor allem in der zweiten Staffel stark thematisiert. Und der LaRusso bildet dann auch, also der hebt diesen Miyagi-Dojo wieder aus der Taufe und bildet dann mit dem Sohn von Lawrence so den Gegendojo, so auf Miyagi-Style, aber immer noch so schmierig. Also vielleicht liegt's an mir. Also ich finde ihn bis zum Schluss total unsympathisch. Ich glaube, es soll er nicht ganz so sein, aber ich finde es ganz fies. Also mir liegt Karate auch nicht so wahnsinnig. Also ich mag Karate nicht so, weil es unheimlich statisch und abgehakt und überhaupt nicht fließend ist.
Hast du überhaupt Karate gemacht?
Nee, Karate habe ich so gut wie nie gemacht. Nee, nur so in Ansätzen, haben immer mit, um mal zu sehen, wie es ist und so, aber ich habe Karate nie gemacht. Ich finde Karate sehr unschön. Aber ja, ist jetzt nicht das, was mich zentral stört. Was mich ein bisschen stört, ist, dass die Jungs oder auch Mädchen, die Kinder, die das lernen, innerhalb kürzester Zeit unheimlich gut sind. Ja, sie sind innerhalb von einem Monat sind die halt krasse Street Fighter Kampfmaschinen. Wo dann am Ende auch irgendwie heißt, ja, jetzt verdiene ich mir meinen Gelbgurt, wo ich mir denke so, um Gelbgurt zu verdienen, brauchst du nicht irgendwie einen Roundhouse-Kick und weiß der Teufel was und irgendwie drei Leute auf der Straße gleichzeitig vermöbeln, ja, also das ist einfach totaler Quatsch. Aber macht nichts, macht halt Spaß, also ist halt so ein bisschen Schwelgen in Erinnerung, es sind unheimlich viele Zitate, die alten Szenen kommen praktisch alle immer wieder, ja, also dieses auch mit diesen Bewegungen, mit dem Anstreichen und mit dem Auto polieren und auch ganz vieles anderes, eben ganz viele Versatzstücke, die eben jetzt zum Teil in einem anderen Kontext wiederkommen, ist echt schön und liebevoll gemacht und macht unheimlich Spaß. Also okay. Anfang der zweiten Staffel ist es so ein bisschen viel Kraftmeierei, das hat mich ein bisschen genervt. Geht's halt wirklich so, wie ihr vorhin schon sagtet, so wie wahrscheinlich oder wie viele so Schlägergangs gibt's denn da? Ja, also man hat das Gefühl, die sind dann alle in irgendwelchen Karateclubs. Also jetzt das wird sogar thematisiert, so irgendwie, ja, jetzt bist du in so einer Karate-Sekte oder sowas. Ja, so ein bisschen sektenartig hat's schon, ja. Aber ist cool gemacht. Ist wirklich, macht richtig Spaß. Also, wenn man diesen alten Film gesehen hat, dann ist es, finde ich, fast ein Muss, diese Serie zu schauen, weil es einfach, das ist so klug in unsere Zeit übertragen und zeigt eben auch, was an diesem alten Film eben so furchtbar überzeichnet und albern und dumm war. Was zum Beispiel dieses Remake mit Jackie Chan und dem Sohn von Will Smith überhaupt nicht zeigt. Das ist ja so dieses, wie hieß glaube ich auch The Karate Kid, oder? Das war von vor ein paar Jahren.
Karate Kid 4 oder so.
Ich weiß nicht, ob es der 4er war. Wo es ja gar nicht um Karate ging. Die machen ja Kung Fu, was ich viel schöner finde. Aber wo ich mir denke, so, was soll das? Ja, jetzt habt ihr das einfach in Kung Fu übersetzt, aber es ist exakt derselbe Film immer noch. Okay. Immer noch mit diesem betulichen, exakt dieselbe Thematik. Und jetzt ist eben so das ein bisschen gebrochen und eben, ja, das ist halt ein Schmierlappen, der LaRusso. Und
okay, mich hat es damals schon nicht interessiert. Und mich reizt auch jetzt, also ja, ich kann mir vorstellen, dass das Freude macht und wenn man eine gewisse Begeisterung dafür hat und vielleicht auch den alten gesehen hat, irgendwie begeistert war, dass man das gerne schauen möchte, kann ich mir echt gut vorstellen, aber ich werde es nicht gucken.
Bob, du?
Da bin ich leider absolut bei Stefan.
Echt? Wahnsinn.
Ja, nee, Karate Kid war auch in meiner Kindheit sowas, was die anderen geguckt haben, was mich überhaupt nicht anficht.
Echt?
Auch Martial Arts Filme generell so und diese ganzen.
Ich dachte, Karate Kid war das, wo sich alle drauf einigen konnten. Nee. Dachte ich.
Nee.
Wenn man schon nicht Michael Dudikoff und Steven Seagal schaut.
Das ist schon eher, da bin ich dabei. Aus so Trash-Gründen. Aber das war auch später. Das war nicht zu der Zeit, wo alle Karate Kid geguckt haben. Nee, fand für mich auch nicht so richtig statt. Habe ich wohl mal zur Hälfte hier und zur Hälfte da gesehen. Also wahrscheinlich, wenn ich ihn gucken würde, würde ich das meiste wiedererkennen, aber ganz weit weg von hat einen Platz in meinem Herzen oder so. Und insofern bin ich dabei, Stefan. Die Serie, alles, was du gesagt hast, ich verstehe, dass in ganz vieler Leute Kindheit eine wichtige Rolle war. Und ich glaube, für die ist die Empfehlung jetzt auch
genau.
Wichtig.
Ja, für die ist
genau. Und aber an mir perlt es ab und interessiert mich nicht. Ja.
Also es ist nicht mal nur für Leute, die, und zu denen gehöre ich ja auch nicht, für die das irgendwie ein wichtiger Film war oder der denen besonders gefallen hat, sondern einfach die diesen Film in irgendeiner Art vielleicht auch romantisierten, nostalgischen Erinnerung hat und jetzt dadurch so aufgezeigt bekommt, dass das ein großer Käse war in 80ern. Also wie ich neulich ja auch zu Highlander, ja, das ist ja auch ein großer Käse. Und das halt auch. Und das ist halt schön modern gedreht. Aber du hast vollkommen recht, das ist für Leute, die irgendeine Beziehung zu diesem alten Film haben. Für die, die es nicht haben, ist es nicht nötig, zwingend.
Okay, Cobra Kai, wer mag? Wenn ihr die
zum Beispiel für Aquaman.
Bitte?
Ja. Zum Beispiel für Aquaman.
Ja, genau.
Der es ja offensichtlich gesehen hat. Ja.
Wenn ihr die Woche in unsere WhatsApp-Gruppe mit hättet reinschauen können, dann wärt ihr auch wahrscheinlich ähnlich wie Bob und ich schockiert umgefallen, als ungefähr zweimal am Tag von Christoph 1 bis 4 neue Filme kamen, die er jetzt gerade geschaut hat. Irgendwie, du hast vorhin schon erzählt, irgendwie Mittagspausen auf Kunden warten und ja, dann hängt man da halt in der Luft und im Auto sitzt, genau. Kann man auch nicht so gut arbeiten und dann, wenn man irgendwie ein Gerät dabei hat, auf dem man so Sachen gut gucken kann, dann schafft man auch mal in der Woche einiges an Filmen. Und du bingst ja abends sonst immer auch Serien hart durch mehrere Stunden und da kann man auch immer locker mindestens einen Film mal gucken. Das heißt, wir haben jetzt einen weiteren Film von dir und zwar 1917.
Bevor du damit anfängst, diese Situation in dieser WhatsApp-Gruppe, ich habe irgendwann nur noch geantwortet, ich gebe auf, ich bin raus. So, das ist nicht mehr aufzuholen, was du da vorlegst an Scheiß. Also, hier zu Hause, ich gehe morgens an mein das Kind in den Kindergarten, gehe an meinen Schreibtisch, arbeite, hole das Kind wieder ab, arbeite noch ein bisschen weiter, versuche Kinder ins Bett zu legen, schlafe dabei mit ein, fertig. Und ich weiß, dann kommen so, das habe ich geguckt, 4. Staffel davon, 6. Staffel davon. Und ich so, how?
Ja. Ja gut, bei den Serien ist es so, die schaue ich dann ja vielleicht auch schon seit ein paar Wochen und jetzt habe ich es halt zufällig abgeschlossen, ne? Und dann ist, ja. Wir werden auch nicht alles heute besprechen, sondern einen Teil verschieben wir auf nächste Woche.
In der Woche tauchen dann wieder 14 neue auf.
Ja, das ist ja, zur Erklärung, wir schreiben das ja in diese WhatsApp-Gruppe nicht zum Anstacheln der anderen, sondern das ist im Endeffekt, um den anderen die Möglichkeit zu geben, zu schauen, so, interessiert mich davon vielleicht sowieso irgendwas, dann schaue ich das doch jetzt mal, jetzt wo es der andere auch geschaut hat, dann können wir zusammen drüber reden. Also es ist so im Endeffekt so ein bisschen die Möglichkeit den anderen geben, dass wir parallel schauen, was ja wie bei Aquaman zum Beispiel auch dann mal klappt, dann aber auch mal nicht.
Wenn auch irgendwie überraschend. Genau. Du hast am Wochenende, den gab es irgendwie im Angebot, den 1917.
Genau, den gibt es bei Amazon für 99 Cent. Und Claudia hatte den ja empfohlen Anfang des Jahres sehr stark. Hatten wir ihn ja auch als Headliner mal in der Sendung. Und grundsätzlich, ich habe die Folge von der Claudia heute Morgen nochmal gehört. Also alles, was sie gesagt hat, ist alles richtig, kann ich so unterschreiben. Ist ein toller Film. Also ist wirklich, wie der Name schon sagt, handelt eben von der Zeit im Ersten Weltkrieg, Kriegsfilm oder Antikriegsfilm, wie auch immer man das, ja, ist ja Geschmackssache, ob man da unterscheidet oder nicht. Und das ist unfassbar gut gemacht. Es ist, handelt von zwei einfachen Soldaten, die einen Auftrag kriegen, also sie müssen eine Information übertragen an eine andere Einheit. Ich spoilere ein bisschen stärker als die Claudia, weil ich nicht finde, dass es ein Problem ist. Also die Sache ist die, sie müssen einer anderen Einheit sagen, dass der Angriff, den die starten wollen am nächsten Tag, dass das eine Falle ist und dass die Deutschen sie platt machen werden und dass es ein Massaker werden wird. Und die müssen eben verhindern, dass dieser Angriff stattfindet. Mhm. Und diese beiden Soldaten, da kommt noch hinzu, dass der eine von denen hat einen Bruder in dieser Einheit, die sie praktisch retten sollen.
Oh, okay, krass.
Und und dann werden die also losgeschickt in den, so erstmal so durch das No Man's Land da, und die Kamera folgt ihnen die ganze Zeit. Also ist immer, dreht sich um sie. Also hinter ihnen ins Gesicht schauend, aber ist eben nie irgendwo anders. Und es sind unfassbar gute Bilder. Also es sieht jetzt ganz wertneutral, es sieht unfassbar gut aus. Also es ist unheimlich bedrückend und beklemmend und unheimlich spannend. Es sieht halt richtig, also du kapierst richtig, selbst ich habe es ja auf dem Handy gesehen, ja? Also nicht auf der großen Leinwand, wie die Claudia empfohlen hat, sondern
kannst du nicht Roger Deakins Kameraarbeit auf dem Handy angucken. Ja.
Oh, komm. Und selbst da ist die eben noch so gut, dass du die ganze Zeit so übertragen kriegst, so, ja, Krieg ist wirklich sowas von scheiße, ja. Das ist eben nicht, obwohl es in gewisser Weise hochglanzpoliert ist, hast du so das Gefühl, denkst du immer so, ja, Krieg ist eben nicht hochglanzpoliert. Krieg ist eben staubig, dreckig, matschig, unangenehm, total beschissen. Ja, du willst da nicht sein. Die wollen da nicht sein. Und das, also das verstehst du nicht, sondern das fühlst du. Weil es eben in ganz vielem so reduziert auch ist. Also einmal, weil die Kameratechnik toll ist und auf der anderen Seite, weil eben es eben nicht so das große Fass aufmacht, sondern es folgt einfach diesen Soldaten und zeigt, was die für Probleme haben. Und wie die es meistern oder nicht meistern. Ne? Unheimlich, ja, wie nennt man es? Immersiv, oder? Wahnsinn. Mhm. Tolle Musik, toller Klang. Tolle Schauspieler. So große Schauspieler nur in Nebenrollen. Die Hauptdarsteller sind ganz klein, also kennt man gar nicht. Das Einzige, was ich, also es gibt zwei Sachen, die ich bemängele. Und zwar die eine Sache ist, er ist unheimlich spannend, alles gut. Also gerade am Anfang, wahnsinnig spannend. Aber als die loslaufen zu zweit, wo ich mir auch dachte so, warum werden die zu zweit losgeschickt, wenn es so, weißt du, die sollen 1600 Leute retten. Und es werden zwei Leute auf eine Himmelfahrtsmission geschickt. Warum? Warum schickt man da nicht 100 Leute los? Also, oder 50 mal, oder 50 mal zwei oder so, ja? Mhm. Um einfach die Chance zu erhöhen. Also, das verstehe ich halt nicht. Dass man dieses Risiko, also, er tut am Ende so, als wäre es noch eine wahre Begebenheit. Ich weiß nicht, ob das ist. Finde ich nicht sehr plausibel, aber egal. Dann gehen die los. Wahnsinnig spannend. Die steigen aus dem Graben. Und man denkt sich, okay, jetzt können sie gleich direkt Kugel und das war's. Und dann denkt man sich, ah nee, ist ja ein Film, der dauert noch irgendwie noch 90 Minuten. Und die werden wahrscheinlich jetzt nicht direkt, wenn sie aus dem Graben kommen, direkt über den Haufen gemäht. Ja, das ist recht unwahrscheinlich. Also das ist ein bisschen gemein eigentlich, weil da zieht dann schon so diese Filmmeta-Ebene, gell? Also so, was in Wirklichkeit die beiden ja nicht wissen, wir wissen es. So, aber was wir nicht wissen,
ja, ist, aber nur wenn du weißt, dass die Kamera die ganze Zeit bei den beiden bleibt. Die könnten ja 3 Minuten später durch zwei andere ersetzt werden.
Ja, wird aber ziemlich, also es wird sehr schnell klar, dass das, also das finde ich, nee, das ist eigentlich relativ logisch. Aber was du dir die ganze Zeit denkst, oder was ich mir die ganze Zeit dachte am Anfang war, ja, aber ankommen, also es wird ja wahrscheinlich jemand ankommen, ne? Weil es ist unwahrscheinlich, dass das einer einfach irgendwo verreckt, dass die irgendwo, ja, kann ja sein, dass die jetzt hier ein bisschen kämpfen, dass die dann aber, ja, also irgendwie ankommen werden die in irgendeiner Weise. Aber es müssen ja nicht beide ankommen. Ne? Und das gibt eine unheimliche Spannung. Also da dachte ich mir so, okay, gleich kann einen die Kugel treffen, ja, und dann muss der sich erstmal damit auseinandersetzen, dass der andere stirbt oder so, ja. Mhm. Kleiner Spoiler, das passiert natürlich auch, gell? Also es kommt nur einer an. Und einer stirbt, aber ab dem Moment, wo der tot ist, ist dahingehend die Spannung natürlich weg, ne? Weil du weißt, okay, dieser eine, der wird es jetzt schaffen.
Ja.
Also außer der Film endet sehr unbefriedigend, ja, und er schafft es halt nicht und es war halt nichts, ja. Aber das ist ja unwahrscheinlich.
Ja.
Und ob der, also was er alles erreicht und ob alles gut geht und so oder nicht, ja, das sei ja alles mal dahingestellt. Aber irgendwie wird er es bis zum Ende des Films schaffen. Und das nimmt dem Film natürlich dann schon Spannung, ne? Weil du weißt, okay, jetzt wird er von allen Seiten beschossen, ja, aber er wird halt nicht getroffen, kann nicht getroffen werden, weil ist halt der Protagonist, gell?
Muss es ja schaffen, ja.
Ja, das war so ein bisschen, hat ihm dann ein bisschen genommen, aber insgesamt ist er unheimlich berührend und zieht einen rein und ist halt ein echter Anti-Kriegsfilm und ein unheimlich guter. Also es ist, und dadurch, dass er so reduziert ist, auch in seiner Handlung, das ist gerade gut, das ist gerade eine Stärke. Also ich finde den fantastisch.
Okay.
Fantastischer Film. Ja. Ganz große Empfehlung.
Also, 1917. Wie schon in Folge, ich habe nicht nachgeguckt, empfohlen. Weiterhin eine Empfehlung.
Das war so im Januar oder Februar, glaube ich. Ich habe dann mal, als ich damit 616. fertig war. Oder als ich die Folge heute gehört habe mit Claudia, habe ich überlegt, so was meine Lieblings-Kriegsfilme sind.
Das muss ich auch beantworten.
Ja, stimmt, ich erinnere mich. Und da ist mir nicht so wahnsinnig viel eingefallen von Filmen, die so stark bleiben. Also der, weil der bleibt halt wirklich sehr. Mhm. Full Metal Jacket fällt mir da schon immer wieder ein, weil es auch ein unglaublicher Kriegs- oder Antikriegsfilm ist. Mhm. Aber dann hört es auch schon ziemlich auf. Alles, nee, ist gar nicht so unter meinen Lieblingsfilmen oder Lieblingskriegsfilmen. Da gibt noch viele Kriegsfilme, die ich gesehen habe, aber nicht so, dass die so bleiben und so einen Impact haben. Also, ja, Apocalypse Now ist mir... Nee, auch nicht. Nee.
Den fand ich sehr beeindruckend damals.
Ja, der ist schon beeindruckend, klar. Ich fand auch Black Hawk Down beeindruckend. Also,
oh ja.
Hurtlocker, hatten wir den in der Sneak, oder?
Den hatten wir in der Sneak, ja. Stefan, das ist deine Chance, jetzt wieder darüber zu berichten, wie wir mit dem Kameramann von Black Hawk Down Fahrstuhl gefahren sind. Musst du auch nicht.
Mal wieder.
Das haben wir doch, also das haben wir schon zwei, drei Mal. Also vielleicht. Sein. Ich weiß nicht, ob wir da schon mal, sind wir noch mal? Nee, lieber nicht.
Ja, ist ja nur ein Oscar-Preisträger, muss man nicht breitwalzen.
Ach ja, wie schön.
Übrigens, das 1917 vielleicht der Vollständigkeit halber noch, auch dafür hat Roger Deakins einen Kamera-Oscar bekommen. Seinen anderen zweiten Kamera-Oscar, den er schon längst verdient gehabt hätte, eigentlich schon bei Sicario, hat er für Blade Runner 2049 gekriegt.
Bitte für was?
Blade Runner 2049. Ah. Habt ihr diese Bilder aus San Francisco jetzt mit diesen Wildfires gesehen, krass, wo San Francisco im Moment krass genauso aussieht wie in Blade Runner?
Ja, stimmt. Ja.
Hammer, oder?
Ich frage also irgendwie, ich denk mir dann immer dramatisch, so,
aber.
Naja, Leute, der also wenn man so auf Zeitungen oder also Online-Zeitungen da so Bilder sieht, so, naja, da wird irgendjemand gedreht haben, damit das dann so richtig ist. Aber dann gehst du irgendwie auf Facebook oder so oder Instagram und dann siehst du Leute, die du zumindest so entfernt kennst. Und da sehen ja halt die Farben genauso aus bei denen. Also, das ist halt schon erschreckend.
Ja, ist schon
krass. Apokalyptisch.
So. Stefan, kannst du aus apokalyptisch eine Überleitung drehen?
Nein, nee, das ist ja schwer. Ich habe ja noch nicht mal eine Ahnung, was es jetzt geht. Die Kapitelmarke heißt Table 19.
Ach du Scheiße.
Oder Tisch 19 oder sowas.
Ja,
den hat auch, glaube ich, der Christoph. Ich rate einfach mal ins Blaue rein. Christoph, hast du vielleicht Table 19 geschaut?
Ja. Was beim Marmeladekochen.
Beim Marmeladekochen?
Ja, ich habe Birnenmarmelade gekocht.
Ich lese Anna Kendrick und bin sofort hooked. Ich möchte das.
Ja, sollen wir es nächste Woche besprechen? Kannst du es gucken bis nächste Woche?
Möchtest du?
Der Untertitel heißt Liebe ist fehl am Platz, also eigentlich nein.
Ja, ja. Nein, es ist schlimm, es ist wirklich schlimm. Also, genau, Liebe ist fehl am Platz. Anna Kendrick ist bei einer Hochzeit eingeladen von ihrer besten Freundin oder so.
Hättet ihr Anna Kendrick zu eurer Hochzeit eingeladen?
Auf jeden Fall. warum hab ich das eigentlich nicht? Nee.
Ich stehe überhaupt nicht auf Anna Kendrick. Die hat keine Oberlippe.
Claudia würde jetzt wieder sehr gemeine Sachen über meinen Frauentyp sagen, aber ich würde mich dem aussetzen.
Vollkommen zu Recht. Aber ob sie dann wirklich bei deiner Hochzeit haben willst und ob
ja, ich Frau sie bei deiner Hochzeit... Ja, das ist möglicherweise eine blöde Idee, aber zu meinem also bei der Hochzeit würde ich einladen.
Junggesellenabschied, okay, aber Hochzeit...
Ja, wenn das meine einzige Chance ist, Anna Kendrick mal in Wirklichkeit zu treffen, dann meinetwegen auch bei der Hochzeit.
Und dann taucht sie auf.
Naja. Also, Anna Kendrick ist bei einer Hochzeit und die Braut ist nicht nur ihre
außer Zoe Deschanel kommt auch. Entschuldigung.
Oh Gott, oh Gott. Und Nora Jenner. ihr merkt, sein Frauentipp ist doch ein bisschen eingeschränkt, aber gut.
Entschuldig.
Und der Bruder der Braut ist ihr Ex-Freund, der mit ihr nach 2 Jahren per SMS Schluss gemacht hat. Und
warte, der Bruder der Braut? Ja, okay.
Ja, und sie sitzt am Table 19, also so am letzten Tisch, so am der Resterampe. Resterampe-Tisch. Katzentisch,
immerhin,
genau.
Nicht den Kindertisch, also immerhin.
Ja, genau, immerhin. Und sie sitzt da halt mit so anderen Leuten, die eben auch so, ja, also da ist zum Beispiel die Nanny, also die alte Nanny von der Braut und von diesem Bruder, dann irgendein psychisch Kranker, der total drollig ist, aber wo man auch nicht so genau weiß, was ist mit dem. Dann Phoebe von Friends, mit ihrem Ehemann, und die haben ganz offensichtlich schwere Eheprobleme. Ja, und mit denen freundet sie sich dann an und gibt dann ein paar Verwicklungen mit ihrem Ex-Freund natürlich, der natürlich auch eine neue Frau von oder Freundin dabei hat und ganz peinlich ist und so, und ganz, ganz furchtbarer Arsch ist. Und ja, es gibt ein paar wirklich ärgerliche Wendungen, typische Rom-Com-Wendungen, also wirklich richtig ärgerlich. Es gibt ein paar nette Side-Stories, aber nicht der Rede wert eigentlich. Das Ganze ist echt seichte Rom-Com-Scheiße. Und man kann es wirklich nur schauen, während man Birnengelee kocht. Also sonst ist es eigentlich schwer zu ertragen.
Der hätte doch lieber mal Aquaman fertig geguckt. So ja, schön war aber, der nicht.
Ja, aber wenn ich halt in der Küche stehe und koche und so mit einem Auge mitschaue, dann bestimmt halt die Theresa, was geschaut wird. Und sie wollte halt das schauen.
Ach so.
Na gut.
Haut er einfach mal noch seine eigene Frau in die Pfanne in so einer Besprechung.
Na gut, immerhin.
Ich finde es interessant,
dass das bei meiner Hochzeit so nicht gewünscht, dass Anna Kendrick dabei ist.
Ihr müsst einen guten Scherz auch einzuordnen wissen. Ich finde es interessant, dass Craig Robinson und Stephen Merchant da mitspielen. Das macht mir den Film irgendwie wieder noch mehr schmackhaft, weil das sind ja so Comedy.
Christoph, du hättest ihm den empfehlen sollen, dann hätten wir nächste Woche einen lustigen Film gehabt.
Der Dunkelhäutige in dem grünen Hemd, der da an dem Tisch sitzt, und dieser Große mit der komischen Professorenbrille. Der dünne
Große. Ja, genau, der Große mit der Professorenbrille, das ist der Kranke. Und der Dunkelhäutige, das ist der Mann von Phoebe.
Siehst du?
Also von
es sind beides, Stephen Merchant hat vor allem
dadurch, sehr lustig, muss man sagen.
Ja, der ist sehr fantastisch. Der hat mal einen Podcast gehabt mit Ricky Gervais und ach Gott, wie heißt denn der andere Typ? Carl
Pilkington?
Nein, ja, genau. Ein Typ, den Ricky Gervais und Stephen Merchant um die Welt jagen in einer anderen Serie, und der sehr von sehr schlichtem Gemüt ist, um es mal vorsichtig zu sagen. Wirklich, nicht nur gespielt, sondern der ist wirklich von extrem schlichtem Gemüt, und daraus bezieht diese Geschichte ihren Humor, und der gab es auch mal als Podcast, wo sie ist einfach Stephen Merchant und Ricky Gervais sich mit dem Typen unterhalten, und er gibt halt immer so seine Welt sich zum Besten, und sie ziehen ihn damit auf, dass er halt ultra engen Fokus und ein ultra ein sehr schlichtes Gemüt ist und einen dementsprechenden Blick auf die Welt hat. Und der ist durchaus lustig, der Typ. Und Craig Robinson ist ja so generell so Comedian, Darsteller, irgendwas. Comedy-Typ.
Ja. Okay. Also, Table 19 eher nicht schon. Hattet ihr bei euch an der Hochzeit irgend so einen Tisch, wo die Reste sitzen mussten?
Nee, gar nicht. Also wir hatten...
Kannst du jetzt auch nicht in der Öffentlichkeit sagen, oder? Falls es so gewesen wäre.
Nee, wir haben ja bewusst die Tische so zusammengemischt, nicht nach Wichtigkeit oder wie wichtig sie für uns sind, die Leute, sondern eher danach, wie wir meinen, dass sie zusammenpassen. Und da haben dann eben auch Leute, so die ganz nahe Verwandte von uns waren, mit Leuten zusammengesessen, die eben vielleicht nur Bekannte waren oder so. Mhm. Oder für mich nur Bekannte, für die Theresa irgendwelche alten Freunde oder umgekehrt. Ne? Ja. Und das ist ganz gut aufgegangen. Also was eben auch dazu geführt hat, dass zum Beispiel eben ja, wie ihr wisst, am Brauttisch eben nicht meine Eltern saßen, weil wir eben nicht fanden, dass das passend ist, weil wir wollten eben da, der Brauttisch sollte eben so von unserer Generation dominiert sein, und deswegen saßt ihr da und
das haben wir ja schamlos übernommen.
Noch andere. Ja. Und
ich saß da ganz gut. Also.
Ja, eben. Und meine Eltern saßen dann halt, ich weiß nicht, mit irgendwelchen anderen alten Asseln. Nee, die waren ja nicht keine alten Asseln.
Ja.
Ja, genau. Und haben da eben dann auch die Familien so ein bisschen miteinander gemischt und so. Das ist alles ziemlich gut aufgegangen. Also,
ja.
Ja.
Ach, da ist man ja vorher echt am Kämpfen. Also Tischordnung fand ich sehr anstrengend.
Ja, Tischordnung ist immer schwierig.
Ja. Ach nee, warte mal, dann sitzen die ja mit dem im Rücken und die können sich ja gar nicht, oh nee, nicht gut. Also ja, hier genau. Nochmal, okay, nee, wenn wir jetzt den hier darüber schieben, oh je, 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 je.
Guck mal, Leute, ihr habt's auch einfach, eure Eltern sind nicht geschieden. Da kannst du noch ganz andere Fettnäpfchen auftun.
Ja, doch, das war doch bei der Jenny nicht auch?
Ja.
Ja, doch, das Problem hatte die Jenny auch, ja. Aber du hast recht, ja klar, das kann immer noch komplizierter werden, hast schon recht.
Okay, immer noch eins drauf. Apropos eins drauf,
warte mal. Überleitungskönig, und nein.
Nein, Überleitung kaputt gemacht,
Schöne
Kapitelmarke nicht gesetzt. Selbst, was ist denn hier jetzt los?
Wenn du selbst heiratest und selber geschieden bist und dann die Peinlichkeiten damit und dann geschieden.
Oh Partner ja,
und
da, so geht, dabei, da geht einiges.
Haben wir auch erlebt.
Ja.
Bitte was nochmal? Achso, jetzt weiß ich.
Das ist jetzt, bleibt jetzt, wie es ist.
Ja, ja.
Das bleibt, wie es ist. Es sind auch viele Peinlichkeiten möglich.
Sehr schön. Ja. Du hast noch weiter geguckt. Und zwar.
Echt jetzt?
Was? Rita.
Ah.
Oder möchtest du erst nächste Woche über Rita?
Glaubt er selber schon hier. Echt jetzt wirklich?
Wir können auch Rita noch nächste Woche weitermachen.
Nee, kein Problem. Rita habe ich auch schnell abgehandelt. Ist auch, habe ich auch nur mitgeschaut, muss ich gestehen. Habe ich auch nur wahrscheinlich so.
Irgendwas über ein Frauengefängnis oder so?
70% geschaut. Nee, ist eine, geht um eine. Ist eine dänische Serie, handelt von einer Lehrerin, Rita, die so ein bisschen kantig und ja, ein bisschen eigen ist.
Das ist meine Deutschlehrerin der 5. Klasse. Die ist auch Rita.
Echt? Ja. Und ist so ein bisschen, gibt ja auch so eine deutsche Serie, gell? Der Lehrer, die jetzt, glaube ich, gerade aufhört. So ein bisschen ist. Nee, das ist unser Lehrer Dr. Specht.
Ach ja, meine
ich nicht.
Dass du das weißt? Ein
paar Generationen,
dass du das drauf weißt?
Beeindruckend. Ja, damit sind wir ja aufgewachsen. Hier, wodurch Veronika Ferris berühmt wurde.
Gott, hör mir mit der auf.
Gott.
Wie hieß die in der Serie?
Würdest du die auch,
Fräulein, Bob? Fräulein Kuf halt.
Würdest du Veronika Ferris auch zu deiner Hochzeit einladen?
Definitiv nicht.
Und wenn der Christoph als damals ein Date mitbringt?
Damals war die scharf. Eigenen Katzentisch.
Aber auf. Das halt, also. Ist halt auch in den 90ern gewesen. Nun gut, also Rita ist ein bisschen kantiger, wie man das erwarten würde von einer Dänin, als sowohl als Robert Atzhorn, als auch als Veronika Ferris, als auch als der den Lehrer spielt. Also sie raucht ununterbrochen und sie vögelt mit dem Direktor und nebenbei auch mit einem Vater von einer Schülerin und ja, ist eben so ein bisschen schrullig, ist alleinerziehend, hat so halb erwachsene Kinder. Der eine Sohn ist gerade dabei, sich zu outen. Die eine Tochter ist Legasthenikerin und so ein bisschen sucht so ihren Platz, ist so ein bisschen erfolglos, obwohl sie wirklich wunderschön ist. Und ja, das Ganze geht ziemlich gut los, finde ich. Ziemlich, da ist die, in der ersten Staffel ist jede Folge hat ein Titel, der praktisch eine Facette von ihr beleuchtet, ja, also sowas wie die Lehrerin, die Mutter, die Retterin, die Verräterin, ja, sowas. Ich weiß nicht, ob es genau so ist, aber so in der Art. Und was eben immer so das Thema dieser jeweiligen Folge ist, und das Ganze ist eben aber auch gut zusammengetäut. Und das bröckelt dann in den nachkommenden Staffeln ein bisschen aus, ich glaube, es hat 6 Staffeln oder so. Bröckelt ein bisschen auseinander und wird auch ein bisschen zu soapig, finde ich. Also es geht dann sehr stark darum, in welche Beziehung geht sie ein und ja, überhaupt die Beziehung untereinander. Die Geschichten mit den Schülern, das ist immer gut gemacht. Das war aber bei unser Lehrer Dr. Specht auch schon gut gemacht.
Das ist jetzt der neue Maßstab, ja.
Ja. Was mich ein bisschen verstört hat, also ein bisschen geärgert hat, weil ich nicht glauben kann, dass das wirklich so ist in Dänemark, die haben diesen Mechanismus, dass der scheidende Direktor, ja, also wenn er aufhört, den nächsten Direktor bestimmt.
Oh.
Was eben dazu führt, dass da, das ist natürlich einfach, weil es halt dann ein gutes Skript ergibt, dass eben Leute, die eigentlich prädestiniert wären, Direktor zu werden, zum Beispiel werden da zwei Schulen zusammengelegt und dann bleibt ja ein Direktor übrig, gell? Mhm. Also ist ja einer, der darf dann nicht mehr Direktor sein. Okay, der ist dann normaler Lehrer, macht dann auch und so und macht das auch gut und so. Und dann geht der Direktor, der Alte, und dann wird nicht der, der schon mal Direktor war, Direktor, sondern irgendeine, die zufällig, ja, die, glaube ich, auch Sex mit dem scheidenden Direktor hatte und so, ja. Also es hat so krassen Geschmäckle, wo ich denke, das kann doch nicht sein, dass in einem Rechtsstaat wie Dänemark das so läuft. Man mag mich da korrigieren.
Stell dir mal vor, du hast am Ende von deiner Direktorenkarriere irgendwie, bist du nochmal so richtig genervt und dann holst du dir so eine komplette Flachpfeife als Nachfolger, der vielleicht aber auch 27 ist, gerade so durch das Studium vielleicht gepurzelt ist. Der wird dann Direktor für die nächsten 40 Jahre von dieser Schule.
Was siehst du dann gut aus in der Retrospektive?
Ja, genau. Also, oh, das war noch ein guter Direktor. Und der nächste, der kann ja nix.
Und es passiert nicht nur einmal, sondern zweimal. Ich denke, das kann doch nicht wahr sein. Also es, einmal kannst du ja diesen Griff machen, aber doch nicht ein zweites Mal nochmal. Also, ach nee. Aber insgesamt macht schon Spaß. Ist halt, ja, so ist halt so Lehrer-Action, ja, so wie unser Lehrer Dr. Specht auch Spaß gemacht hat. Ich weiß nicht, ob man das heute noch schauen könnte. Man müsste es mal wieder schauen, ne? Wahrscheinlich kann man es nicht mehr schauen.
Ich habe es damals schon nicht geschaut.
Ich habe jetzt im Laufe deiner Besprechung 284 Bilder, jetzt mittlerweile fast 300, dieser Serie angeguckt und die sind für Dänemark erstaunlich oft, haben die Alkohol in der Hand oder drehen in Schnapsläden oder kaufen gerade Alkohol in
den
ja, klar.
Was ist da los?
Ja, die lassen sich's gut gehen.
Okay. Ist der nicht da auch so schon so teuer?
Ich glaube, in Dänemark geht's, oder? Die Dänen gelten ja ein bisschen lockerer.
Aber meine Erinnerung ist schon auch, dass in Dänemark das Bier auch sehr teuer war.
Kann sein.
Ja, schon wieder. Trinkt er schon wieder. Bild 351 in der IMDb, schon wieder gesoffen.
Okay. Ja, die trinken häufig. Und sie raucht halt dauernd. Also es, ja.
Na. Und die Bilder sind alle sehr braun. Braun ist die dominierende Farbe in dieser Serie.
Ja, es ist ein bisschen entsättigt alles und auch die Schule sieht komisch. Es war in der ersten Szene gleich, wo eben die Schule gezeigt wird, hat die Theresa gemeint so, woran sieht man, dass das nicht in Amerika sein kann? Wo ich mir dann auch dachte so, ja stimmt, das ist irgendwie diese... Also die Schule ist auch so containermäßig gebaut, also billig containermäßig, wie die Amerikaner ja schon auch häufig machen, aber irgendwie anders. Also es ist irgendwie, es sieht einfach ultra europäisch aus. Also,
okay.
Was ist natürlich auch Männer angenehm.
Alle lange Bärte.
Ja,
daran nicht alle. Sieht man, dass es Wikinger sind, also dachte ich nicht so.
Ja.
Ja, insgesamt ist es jetzt nicht so eine Männer Power-Serie, sondern schon Frauen.
Ach, ist eine Empowerment. Serie? Hab ich jetzt erst irgendwie.
Ja, klar, sechs Staffeln.
Ach ja. Gott, oh Gott.
Ich glaube sechs oder vier.
Die hast du auch nur so auf Standby halb.
Ich habe die erste Staffel habe ich tatsächlich komplett geschaut und dann die anderen Staffeln habe ich vielleicht, von den anderen Staffeln habe ich vielleicht 60% gesehen. Also.
Okay, gut. Also, Rita, wer mag.
Rita, kann man durchaus machen. Macht Spaß. Ist sehr europäisch, sehr skandinavisch. Und ja. Kann man wirklich viel Schlechteres schauen.
Aquaman.
Zum Beispiel.
Das lässt sie nicht los.
Ja, oder gerade unter diesen sogenannten Frauenserien und so. Ja? Also ist das schon sowas, was wirklich noch Hand und Fuß hat. Und
okay.
Nicht so kompletter Blödsinn ist. Rita.
Ihr werdet überrascht sein, die nächste Kapitelmarke hat nicht Christoph geschaut.
Oh.
Was? Ich bin überrascht.
Ja, ich wollte nur kurz darüber sprechen, dass die Football-Saison wieder begonnen hat. Die Hörer, die sich dafür ein wenig interessieren, werden das wahrscheinlich schon mitbekommen haben. Man wird ja auf allen Kanälen im Moment damit beworfen. Also jedenfalls ist mein Podcatcher gefühlt halb voll mit Football-Podcasts, wo sie alle die Begeisterung zu Ausdruck verleihen, dass es jetzt endlich wieder losgeht. Ich habe am Wochenende ein bisschen geschaut, was?
Wie ist das denn in Amerika? Dürfen da Zuschauer sein oder sind das auch Geisterspiele?
Geisterspiele.
Okay.
Aber die spielen halt Fansounds ein.
Irgendwie mit, das machen sie ja beim Fußball hier in Deutschland auch.
Ja, aber ins Fernsehbild, oder?
Ja, ins Fernsehen.
Ich glaube, da spielen sie es nämlich ins Stadion ein. Wenn ich das richtig verstanden habe, damit die, weil die ja diese Kommandos geben und auch manchmal eben noch so kurz vorm Spielzug mit irgendwie so ein paar Kommandos, Codes, irgendwas verändern. Und wenn die Gegenseite das zu gut hören kann, dann ist es halt zu leicht, darauf irgendwie dann eine Antwort zu finden, beziehungsweise halt, weiß ich nicht, wenn jemand immer kurz bevor es losgeht und er was ändert, sagt er nochmal Apfelbaum oder so und dann geht's immer über rechts. Und dann weiß das Team, was nächste Woche kommt. Wenn der Apfelbaum sagt, dann geht's über rechts. Natürlich können sie es dann ändern, aber so ein Playbook ist ja dann doch etwas größer als ein Kommando. Und
ja, klar.
Ja, deswegen spielen sie das ein, aber ich habe den Eindruck, ich habe immer noch viel, viel mehr vom Feld mitbekommen als zum Beispiel in der letzten Saison. Was spannend war, dass die auf Pro7, also Pro7 Max überträgt das und Pro7 kriegt manche Spiele, haben sie eben das Spiel von den New England Patriots gezeigt, wo jetzt dieses Jahr ja der Star-Quarterback Tom Brady weggegangen ist. Und im Anschluss haben sie das Spiel von den Tampa Bay Buccaneers gezeigt, wo er hingegangen ist. Sodass man eben quasi diesen...
Warum ist der eigentlich gewechselt?
Weil sie ihm keinen neuen
Vertrag... War es ihm langweilig bei den Patriots? Oder?
Die haben ihm keinen neuen Vertrag gegeben.
Aber warum? Ist der greatest of all time? Also,
ja,
was soll
aber...
Das? Also ein Zitat ist nicht meine Meinung.
Sie müssten, ja, er nennt sich ja, glaube ich, selber so. Na, die nennen ihn so. Ich glaube, sie müssten ihm jetzt einfach zu viel Geld bezahlen. Und für das Geld, was sie ihm dann bezahlen müssten, können sie halt ihr komplettes Team anders und neu aufstellen. Und dann lassen sie ihn halt gehen.
Ja, und die anderen haben das Geld übrig, oder was?
Ja, also Tampa Bay möchte, glaube ich, ziemlich dringend gerade dieses Jahr einen Super Bowl gewinnen oder in den Super Bowl kommen, weil sie, weil der Super Bowl in Tampa ist.
Ach so, okay.
Ja. Das wäre natürlich, ich glaube, das erste, also wenn sie gewinnen, ist das erste Team, das im Heimstadion gewinnt. Aber ich glaube, es hat auch noch nie ein Team es in Super Bowl geschafft, wenn dort der Super Bowl war. Aber da bin ich nicht ganz sicher. Ja. Also, es war schön, mal wieder so ein bisschen Football zu schauen.
Boah, ich hoffe, er kriegt so die Fresse voll.
Er hat jedenfalls verloren.
Das ist doch gut. Obwohl ich ja grundsätzlich für die Teams aus Florida bin. Aber man kann Brady nicht ausstehen.
Ja. Also, ich habe ja eine ganze Zeit lang für die Patriots gehalten. Das hat sich jetzt auch in den letzten, wenn nicht 5 Jahren oder so, doch deutlich gewandelt. Aber es ist mehr gegen Brady als gegen diese Mannschaft. Also weil ja auch lange Sebastian Vollmer gespielt hat und so. Das ist ja irgendwie schon so. Ja. Also für die, die es interessiert, es geht wieder los, es werden Spiele gezeigt und also ich glaube Pro7 zeigt sogar 3 Spiele sonntags. Die zeigen um 19 Uhr 2 Spiele parallel, also eins online im Livestream. Und eins halt ganz normal im Studio mit dem Zwischengelaber. Das online im Livestream war jedenfalls letzte Saison so, dass wenn du das geguckt hast und dann kam Werbung, dann kam halt einfach nur so ein Standbild. Und was ich halt total angenehm finde, weil dann ist kein Ton da, das heißt, nervt mich nichts, man kann woanders hingucken. Und wenn der Ton wieder zurück ist, dann kannst du hochgucken und dann geht's weiter.
Das ist super, ja.
Also das fand ich echt super angenehm.
Aber auch wird es jetzt Zeit für mich, meine Vodafone-Box zu leeren. Da habe ich noch einen Haufen Spiele von letztem Jahr drauf, die ich nicht geschaut habe. Die kann ich jetzt mal löschen, damit die neuen drauf gespeichert werden können, weil die ist natürlich jetzt ein bisschen voll.
Ja. Man kann jetzt, wenn du mal wieder was Binge-Watching watchen musst, kannst du mal so ein Spiel gucken.
Ja, das ist halt das Problem, weil ich halt unter anderem deswegen so massiv Binge-Watche, weil ich halt überall schauen kann. Auf dem Klo, auf dem Ortstermin, auf den Kunden wartend, in der Mittagspause. Das halt geht halt auf dem Handy. Das geht halt nicht, wenn du es auf der Vodafone-Box hast.
Ja. Ja. Müsstest du erst irgendwie übertragen und umrechnen und gedöns und ah, oh, das ist ein bisschen nervig.
Ja.
Ja. Gut. Sehr schön. Nächstes Thema. Immer noch nicht rausplaudern. Der Boss war am Wochenende campen.
Ja. Ich war campen, genau.
Ihr habt euren freundlichen alten Bulli mal ausgefahren.
Wir haben den mal reaktiviert und mal wieder ein bisschen sauber gemacht und verwendet. Zum ersten Mal seit der Geburt unseres Sohnes. Beziehungsweise wir haben ihn das Wochenende davor haben wir ihn mal für eine Testfahrt benutzt und haben auswärts am Mainufer mal einfach ein Mittagessen gekocht oder ein Abendessen. Das dann da gegessen und dann aber vor dem zu Bett gehen sind wir wieder nach Hause gefahren. So zum Testen. Und dann haben wir uns jetzt ein Wochenende später, weil das Wetter ist ja im Moment wirklich fantastisch spätsommerlich, haben wir uns gedacht, nö, fahren wir jetzt mal campen. Einfach eine Nacht bei Christoph da in die Nähe, ein bisschen südlich von dir, am Mainufer. Gibt es einen schönen Campingplatz.
Ist das so ein ganz fieser Spießer-Campingplatz?
Nee, gar nicht. Also ein bisschen natürlich ist jeder Campingplatz hat irgendwo so die Ecke, wo die Dauercamper so wohnen, sag ich mal, wo die dann ihre Vorgärten mit akkurat gemähtem Rasen und ganz akkurat aufgestellten Zelten vor ihren Wohnwägen, die da schon 100 Jahre nicht mehr wegbewegt wurden und schon genau. Mit Gras verwachsen sind und so. Jeder Campingplatz hat immer irgendwo diese Ecke, wo es ein bisschen Kleingartenkolonie ist. Aber was bei dem Campingplatz dort auch sehr wichtig zu sein scheint, ist Wassersport, weil er liegt halt wirklich unmittelbar am Mainufer und es gibt da wirklich im Bereich des Campingplatzes irgendwie so einen Typen, der da so mehrere Boote besitzt und Wakeboard und Wasserski-Schule macht. Kannst du dann auch dafür wenig Geld irgendwie da deine Stunden buchen, wenn du möchtest. Und viele Leute, die da campen, vielleicht auch Dauercampen, vielleicht auch Gelegenheitscampen, weiß ich nicht, haben halt Boote und lassen die dann zu Wasser. Also hat eine eigene Slipanlage, also so eine Rampe, wo du mit dem Hänger ins Wasser fahren kannst. Und dadurch eben, ja, viele Leute, viele Hänger mit Booten, viele Leute, die ins Wasser gehen. Der Main halt sehr präsent in diesem Camping dort. Ja, und dann haben wir da jetzt eben, wie gesagt, unser Sohn ist jetzt ja, für aufmerksame Hörer werden es vielleicht nachrechnen, 4 Monate alt. Und das ist früh. Mit unserer Tochter waren wir, glaube ich, damals mit der Elternzeitreise ein bisschen später dran. Ich glaube, da haben wir im Camping angefangen, als sie so 5 Monate alt war ungefähr. Und es ist natürlich so, ja, ist jetzt nicht so ein großer Unterschied, 1 Monat, aber es ist doch irgendwie so, ja, es ist halt noch ein Säugling und am Anfang sind sie sehr fragil und sehr instabil und dann werden sie immer größer und dicker und man hat das Gefühl, so ein bisschen robuster und irgendwann sagst du dann, jetzt kann er das vertragen. Jetzt kann er auch mal eine Nacht im schlafen, wo es im Bulli vielleicht dann mal runtergeht auf 13 Grad, wenn er eine Mütze trägt und einen dicken Schlafsack anhat, dann geht das. Mhm. Weil so ein Bulli kühlt halt schon auch nachts und jetzt haben wir halt Spätsommer, tagsüber vielleicht noch 30 Grad, aber nachts haben wir dann halt schon irgendwie 15, 18, 13, 9, je nachdem, was es für eine Nacht ist. Und klar, so ein Bulli kühlt aus. Man könnte jetzt Heizlüfter anmachen oder so, oder Standheizung, haben wir durchaus alles da, aber das macht halt auch Geräusche, da schläfst du dann nicht mehr so wahnsinnig gut und dann macht es so enorm trockene Luft, also das musst du dann auch wollen. Da muss es dann so kalt sein, dass die Vorteile, die Nachteile überwiegen. Und wir haben es jetzt nicht gemacht. Alles gut gegangen, niemand krank geworden, alles wunderbar, also war die gute Entscheidung. Und aber es ist erstaunlich. Ja?
Ihr passt da alle noch gemütlich rein irgendwie.
Naja, das wird schon kuscheliger, das ist schon richtig. Also auf der Elternzeit mit einem Kind unserer langen Reise da nach Spanien, Portugal, Frankreich, war es so, dass ich oben geschlafen habe. Also der hat oben 2 Betten im Dach und 2 Betten unten. Mhm. Und die sind natürlich alle nicht besonders üppig. Du kannst theoretisch oben mit zwei Erwachsenen schlafen, du kannst unten mit zwei Erwachsenen schlafen, aber dann bewegst du dich nicht viel in der Nacht. Und wir haben damals, als wir noch ohne Kinder waren, haben wir eigentlich immer zu zweit unten gepennt und haben oben eigentlich nur als Gepäckfach benutzt. Mhm. Vor allem, weil unten die Matratze sehr viel dicker ist und die obere Matratze ist extrem dünn. Als wir dann unsere Tochter hatten und auf diese lange Elternzeitfahrt gegangen sind, haben wir oben eine zweite Matratze draufgelegt, haben wir so einen Matratzentopper gekauft, der eigentlich für irgendwas völlig anderes gedacht ist. Keine Ahnung, warum man sowas braucht, aber das war so eine Kaltschaummatratze von vielleicht so 9 Zentimeter oder so oder 6 oder 9 Zentimeter Dicke, und die haben wir dann nochmal draufgelegt. Und dann habe ich da oben alleine geschlafen und meine Frau hat unten mit der Kleinen geschlafen. Also unten hast du auch die Möglichkeit zu sitzen. Klar, das ist ja normalerweise die Rückbank, wo da das Bett ist. Oben ist im Dach ist es relativ, da kannst du dich nicht hinsetzen. Du kannst liegen und du kannst dich auf deine Ellbogen stützen, aber du kannst nicht sitzen. Dazu ist die Höhe nicht hoch genug vom Dach. Mhm. Und das ist ein Problem mit dem Stillen einfach. Es gibt zwar sicherlich irgendwie Möglichkeiten, im Liegen zu stillen, aber so auf Dauer ist das halt irgendwie blöd. Willst gelegentlich wohl, so wie ich das beobachte beim Stillen, ihr werdet das sicher bestätigen können, einfach sitzen und das Kind auf dem Arm haben. Und,
oh ja, wollte ich auch immer.
Genau, also denke ich mir, dass du es so gemacht hast. Hüstel. Ja. Jedenfalls hat meine Frau gesagt, so oben, das kommt für sie nicht in Frage, mit dem, sie muss da irgendwie 2 oder 3 Mal die Nacht stillen und das geht nicht, wenn sie da die ganze Zeit liegen muss, ist zu blöd. Und
also demzufolge war klar. Hat eher im Liegen gestillt. Also gerade nachts ist sie zum Teil kaum wach geworden. Der Kind will was zu trinken, ja, wird halt so rangezogen, trinkt. Theresa schläft währenddessen wieder ein. Nächsten Morgen. Am nächsten Morgen sagt Theresa, oh, heute Nacht ist sie gar nicht gekommen zum. Ich so, doch. Du hast sie gestillt.
3 Mal.
Echt?
Ja, sie hat deine Klamotten beiseite gerissen und hat sich selbst bedient und du hast es nicht gemerkt.
So ungefähr. Theresa hat echt einen guten Schlaf, muss ich echt sagen.
Nee, also ich weiß schon, dass das auch geht und das kommt bei uns auch durchaus mal vor. Aber ich beobachte auch, dass das oft, dass der Kleine das dann irgendwie nicht annimmt in der Art und Weise, dass mal klappt das und mal ist er irgendwie so drauf, dass es in dem Augenblick nicht klappt. Und dann muss man sich halt doch hinsetzen und ihn auf den Arm nehmen. Und wenn das dann nicht möglich ist, wenn das dann bedeutet, jetzt muss ich dann doch erstmal runterklettern und alle wach machen oder mich irgendwo anders, das ist halt blöd. Und demzufolge war klar, ich gehe nach oben und meine Frau schläft unten mit der Kleinen. Und jetzt haben wir halt überlegt, okay, worauf läuft das hinaus? Ja, dann gehe ich nach oben mit der Großen, ja, und meine Frau ist unten wieder mit dem Stillkind. Und das war unser Plan. Da waren wir dann auf dem Campingplatz und dann ist uns klar geworden, dass unsere große Tochter so eine im Bett rumkrabblerin ist, die normalerweise des Nächtens teilweise dann komplett andersrum aufwacht oder aus ihrem Bett rauskrabbelt und auf dem Boden aufwacht morgens oder so, oder im Nachbarbett, wenn sie jetzt manchmal bei uns im Schlafzimmer ist, dann irgendwie sich 3-mal um ihre eigene Hochachse dreht oder die ist beweglich nachts. Und dann ist uns aufgefallen, dieses obere Bett da oben, das hat keinerlei Begrenzung. Wenn du da einfach rauskrabbelst, dann schlägst du in der Küchenzeile ein. Also das. Und dann ist uns, während wir schon beim Camping waren, aufgefallen, der Plan, den wir hatten, dass ich mit ihr oben schlafe, der ist gar nicht so gut.
Das ist gar nicht mal so klug.
Und zu viert passen wir aber definitiv nicht unten hin. Und dann habe ich alleine oben geschlafen. Und meine Frau hat mit beiden Kindern unten geschlafen.
Du hast Wochen mal wieder durchgeschlafen.
Nee, gar nicht. Also tatsächlich ist es so, dass diese Zusatzmatratze, die wir für oben mal gekauft hatten, die ist irgendwann mal wegen Schädlingsbefall, ich weiß es nicht mehr, die ist irgendwann mal irgendwie so schmutzig geworden, dass wir sie wegschmeißen mussten. Und demzufolge ist jetzt wieder oben eine sehr, sehr dünne Matratze. Und man wird ja nicht jünger. Also ich habe oben drin gelegen mit einem Schlafsack und es war halt so, auf der Seite konnte ich nicht liegen, weil mir mein Kopfkissen relativ schnell den Absturz hingelegt hat, den ich meiner Tochter nicht zumuten wollte und ich zu faul war, runterzuklettern und es wieder hochzuholen. Und wenn du dann auf der Seite liegst, ohne hoch genuges Kopfkissen, krieg ich halt, also ich kriegt dann Nackenschmerzen, mhm. Weil nichts den Nacken und den Kopf stützt. Also muss ich immer auf dem Rücken liegen, das halte ich aber auf dieser dünnen Matratze nicht lange aus, da schlafen mir irgendwann die Finger ein oder die Hände, weil es irgendwas abdrückt am Rücken, keine Ahnung. Also es war keine so gute Nacht für mich, da muss man noch ein bisschen dran rumoptimieren. Und meine Frau unten hat ähnlich gelitten, weil die große Tochter einfach ihre übliche, ich bewege mich mal hier, ich bewege mich mal da und jetzt möchte ich bitte quer liegen und alle anderen sind mir egal, Nummer abgezogen hat und der Kleine dauernd gestillt werden wollte und sie nicht wusste, wie sie dazwischen irgendwo noch liegen soll. Die Nacht war nicht so cool, aber es ist trotzdem erstaunlich, wenn man samstags vormittags losfährt und Sonntagabend zurückkommt und nur eine Nacht auf einem Campingplatz verbringt und wie sehr ein das aus diesem Wochentrott-Rhythmus rausreißt und wie extrem sich das nach Urlaub anfühlt. Wenn du einfach nur so, es sind ja nicht mal 48 Stunden, das ist eher sowas wie 36 Stunden oder nicht einmal. Du bist in dieser anderen Welt und du kümmerst dich um völlig andere Probleme und du kommst danach zurück und du hast das Gefühl, du hättest fast eine Woche Urlaub gemacht. Also das macht echt einen enormen Unterschied, so einen Kurzurlaub in so einer völlig anderen Welt reinzuschieben. Und gerade jetzt in diesen Corona-Zeiten, wo zumindest für uns der große Sommerurlaub ausgefallen ist, das macht erstaunlich was. Und wir haben jetzt schon irgendwie Pläne, das vielleicht nächstes Wochenende nochmal zu machen. Okay. So das Wetter mitspielt und dann vielleicht noch ein bisschen an dieser Schlafsituation rumzuoptimieren.
Kannst du nicht einfach so ein Wurfzelt mitnehmen und dich vors Bett knien?
Knien? Das ist eine der Ideen. Wir haben durchaus noch sogar ein ziemlich großes Zelt. Wir hatten jetzt auch schon die Idee, was, wenn wir irgendwo eine Woche campen und ich einfach mein Homeoffice aus dem Bulli arbeite? Wäre das nicht auch eine Option? So Internet bei Telekom, Flatrate, Dayflat kostet 5 Euro, 5 Arbeitstage, 25 Euro, fällt nicht so ins Gewicht, kann man mal machen. Mhm. So Laptop mit, Headset mit und ja.
Da darfst du nur niemand leben, der darauf besteht, dass du Video anmachst.
Dann mache ich halt Video an. Ich meine, ich arbeite. Wo ich arbeite, ist doch eigentlich,
ja,
das geht dir ja nichts an, oder? Wenn, solange ich meine Arbeit leiste, ist doch wurscht, ob ich jetzt irgendwo sitze, wo im Hintergrund irgendwie ein Boot durchs Bild fährt oder hier hinter mir eine weiße Wand ist. Also,
das wäre aber schon schön.
Ja,
sitze also da, ich meine, Team-Meeting
Video am Campingplatz.
So, draußen.
Ja, also ich habe schon ein paar Mal mich mit dem Laptop auf die Terrasse gesetzt und
ja, aber wenn du also deutlich auf einem Campingplatz sitzt, im Hintergrund
ja.
Die 8 Zelte und die Kinder, Lagerfeuer und irgendjemand versucht seinen Grill anzumachen. Und du skypst gerade mit Amerika und Südafrika, oder?
Keine genau. Ahnung. Also, bei dir brennt's. Ja, das ist das Mittagessen. Was?
Ja, die neben uns auf dem Campingplatz hatten ein sehr cooles Fahrzeug. Die hatten so einen Magirus Deutz LKW. So diese Abteilung, was so die Bundeswehr so fährt, mit Doppelkabine.
Ja, auf sowas habe ich Führerschein gemacht.
Ja, genau, so ein 10-Tonner, so ein klassischer. Und ich nehme an, dass das Fahrzeug mal irgendwie vom THW oder so war, weil der hatte so diesen typischen Aufbau, also vorne Doppelkabine, sodass du da zwei Sitzreihen hast. Und
Kleine Anmerkung übrigens für diejenigen, die nicht bei der Bundeswehr waren, 10 Tonner heißt nicht, dass das Ding 10 Tonnen wiegt, sondern dass man 10 Tonnen zuladen kann.
Also ja, genau. Also
ernsthaft groß.
Serious LKW, ja. Und riesige Reifen und voll geländigfähig.
Ja, ja.
Also so ein,
ich habe mal einen gewechselt, so einen Reifen. Das ist großer Spaß. Also nicht alleine
natürlich. Ja, und daraus bauen sich halt viele Leute heutzutage so Expeditionswohnmobile, die man ja auch neu kaufen kann, so Expeditionswohnmobile. Das ist dann so das klassische Ding, womit du dann, wenn du deinen Campinghorizont nicht in Spanien beenden möchtest, sondern wenn der bis in die Sahara gehen soll, dann brauchst du sowas. Und dann baut man halt so ein LKW und dann kauft man entweder irgendwie so ein altes Bundeswehrmodell oder ein THW-Modell oder so, was so hinten irgendwie noch einen Kasten drauf hat mit diesen Metallrollläden. Und dann baut man sich da irgendwie ein krasses Doppelbett und eine Küche rein und ja, hat dann halt so einen vollgeländegängigen LKW, mit dem man irgendwie durch 2,5 Meter Wasser tief warten kann und solche Dinge. Und sowas hatten die auf unserem Nachbarplatz. Das war ganz, ganz schnuffig anzuschauen. ja, bin ich so auf meinen Campingtouren schon öfter begegnet, solchen Modellen, und ich stehe da jedes Mal davor und denke mir, möchte ich sowas auch oder ist das Quatsch?
Das ist ganz großer Quatsch.
Das ist halt beides.
Ich genau.
Will das, aber das ist genau. Großer Käse.
Ja, nee, und dann habe ich mein altes Schlauchboot, was ich so aus Kindertagen, ich erinnere mich so, dass ich irgendwie so 13, 12, 10, irgendwie sowas war, und da hatten wir ein Schlauchboot, ein italienisches Fabrikat zum Rudern, so ganz klassisch, aber seewassertauglich, und in meiner Erinnerung ist es so, als ich ein Kind war, ein großes Schlauchboot gewesen. Wenn ich es heutzutage aufpuste, stelle ich fest, es ist ein kleines Spielzeugboot, aber in meiner Erinnerung war das immer ein großes Schlauchboot. Und dieses also Teil habe ich seit Jahren
gepostet, fand ich zwar ziemlich groß aus.
Das ja, kann
den also Anschein erwecken.
Man passt dazu zwei, drei, sag ich mal. Das ist so. Also da kannst du jetzt keine vier Leute reinsetzen. Und dann sind wir dann tatsächlich, habe ich das mal wieder aus dem Keller gekramt und habe es aufgepustet. Und zuletzt war ich damit 2016 in Schweden mal irgendwann auf der Ostsee Schlauchboot fahren. Und jetzt habe ich es mal wieder auf Süßwasser eingesetzt und habe es im Main bewegt mit meiner Tochter, die das Ganze sehr unterhaltsam fand. Dann sind wir ein bisschen auf dem Main-Schlauchboot gefahren. Kann ich auch nur empfehlen. Also auch das hilft enorm, so ein Wochenende in einen Urlaub zu verwandeln. Der ganze Aufenthalt auf dem Campingplatz hat 22 Euro gekostet. 70 Kilometer Anreise von uns zu Hause. Also auch da vernachlässigbare Kosten für Sprit und sowas alles. Sehr, sehr günstig, und es reißt einen enorm aus dem Alltag. Ich bin da sehr begeistert davon, wie einfach das sein kann, dieses Urlaubsfeeling zu induzieren.
Guter Freund von mir war vorletzte Woche, glaube ich, zelten. Ich glaube, zum ersten Mal in seinem Leben. Er hat sich bei uns das Zelt geliehen und noch so ein paar bisschen Equipment, und war ziemlich aufgeregt vorher. Auch ein Informatiker übrigens. Und er war dahin danach eher mehr urlaubsreif als vorher. Er hat massiv gehasst.
Okay.
Ist nicht jedermanns Sache, so
zelt. Ja, nee, ist wahrscheinlich so eine.
Mich entspannt
so
das auch.
So eine Typsache. Ja, es sind halt so, genau. Die Probleme, um die du dich kümmerst, sind halt so komplett andere. Also plötzlich ist es irgendwie so, wo habe ich diese Heringe, um dieses Sonnensegel aufzubauen, da vor dem Ding, und wie ist das jetzt mit dem Kochen, wenn ich zu wenig Tischplatz habe, und ja, wir haben keinen Kinderhochstuhl fürs
Camping. Genau, das sind beides gute Beispiele dafür, wodurch Campen immer entspannter wird, je öfter du es machst, dass du weißt, welche Dinge du vorbereiten musst vorher. Und wenn du das dann vorbereitet hast, hast du da gar keinen Stress mehr mit. Ja, und Heringe hat man einfach so viel mit, dass es wurscht ist, wenn du ein paar verlegst, und andere Dinge nimmst du besser gar nicht mit, damit sie dir nicht im Weg rumliegen, und du musst dir überlegen, was für eine Ordnung du im Auto machst und die auch durchhältst. Gut, bei so einem Campingmobil, wie ihr das habt, ist es wieder was anderes, aber wenn du zeltest, ne?
Ja, weil er hat dann gesagt, das unterschreibe ich trotzdem.
Weil er hat gesagt, dass ein großes Problem zum Beispiel war, die Unordnung im Vorzelt, dass das Vorzelt ein einziges Schlachtfeld gewesen wäre. Und ja, das ist das Problem, wenn du da dir vorher nicht Gedanken gemacht hast, wo du was lagerst, dann hast du halt überall eine Mischung aus Wäsche, Schmutzwäsche, irgendein Gerümpel, Essensequipment, weiß der Teufel was, hast du im Kofferraum, im Zelt, im Vorzelt, und du weißt, du findest nichts mehr, und das macht es dann unheimlich stressig, was du dir einfach sparen kannst, wenn du dir vorher überlegt hast, wie ist die Ordnung, und die halte ich noch durch, und dann
das ist eigentlich ganz genau gut. Und ich hatte, also ich erinnere mich an unsere Elternzeit zurück, ich hatte auch sehr viel Spaß daran, das so über die Wochen hinweg zu optimieren. Also bei so einem Bulli ist es ja durchaus so, du musst ja relativ viel umbauen, vor allem wenn du auf einer großen Reise bist, weil dein Gepäck normalerweise in deinem Kofferraum sich befindet oder halt im Dach oben. Und wenn du jetzt einen Hochdachbulli hast wie wir, Klappdachbulli nochmal was anderes, da hast du den Raum während der Fahrt nicht, da ist da oben halt einfach zu. Aber bei einem Hochdachbulli ist das ja ein Gepäckraum während der Fahrt. Und es blockiert natürlich deine Betten. Also du musst es jedes Mal irgendwie von den Betten runterräumen und musst die Rückbank umklappen und musst diesen Schlafzustand in dem Fahrzeug erstmal herstellen, Und dieses ganze Gepäck, was da ist, wo normalerweise das Bett wäre, und auf dem Rücksitz befand sich zu unserer Elternzeitreise ein Kindersitz, jetzt sind da zwei Kindersitze, ist also massiv zugebaut alles. Man kann es nicht einfach mal eben so verwenden, sondern man muss dann erst die Kindersitze da runter basteln und man muss den Kofferraum leer räumen und man muss dann diese Rückbank umklappen und dann hat man ein Bett und dann musst du das Dach noch leer räumen, dann hast du die nächsten beiden Betten oder das nächste Doppelbett. Und diese ganzen Dinge, die da sind, die müssen irgendwo hin. Und bei uns landen die in der Regel dann, sagen wir mal, die weniger wertvollen Teile und die unempfindlichen Teile landen unterm Auto. Also, was weiß ich, sowas wie der Abwasserkanister oder sowas, der kommt sowieso unter das Auto, weil da muss er Abwasser auffangen. Aber es gibt halt noch andere Sachen, so, keine Ahnung, ein Laufrad oder irgend sowas vom Kind.
Ich habe Angst, dass ich morgens was da vergesse und dann da drüber fahre.
Nee, das ist so wie so eine Abfahrt-Checkliste, die in meinem Kopf abläuft, dass ich nochmal unter das Auto gucke. Das Auto wird sowieso, weil meistens ist der Boden nicht gerade, es wird sowieso auf Keile draufgefahren, um es halbwegs zu nivellieren, dass wenn du jetzt merkst, du stehst irgendwie schräg, die Wiese ist nicht ganz gerade, dann fährst du das nochmal irgendwie so Pi mal Daumen nach Gefühl auf einen Keil oder auf zwei Keile, an den rechten Rädern oder an beiden Vorderrädern oder an beiden Hinterrädern, je nachdem, wie schief die Landschaft so ist. Dass du nicht aus dem Bett kugelst oder immer auf deine Frau drauf rollst oder sie auf dich oder auf die Kinder oder sonst wie. Und das gehört eh dazu, dass man nochmal unter das Auto guckt, bevor man wegfährt und den ganzen Kram wieder einsammelt. Und andere Sachen, die im Weg sind, die landen halt in der Regel dann im vorderen Fußraum, also im Fahrerfußraum. So, die Sitze werden umgedreht, also Fahrer- und Beifahrersitz lassen sich drehen. Und dahinter bleibt ja noch so toter Raum bis zur Windschutzscheibe und im Fußraum, wo normalerweise beim Fahren deine Beine sind, da wird der ganze Scheiß reingestapelt, der so im Weg ist und weg muss. Und da habe ich in der Elternzeit so eine Routine entwickelt, wie diese ganzen Sachen ineinander passen und was am besten wohin gelegt wird und was so Dinge sind, an die ich ran muss, die ich erreichen können muss, wenn es darauf ankommt, und was so Dinge sind, die irgendeine Spezialanwendung haben, wo ich vielleicht genau weiß, diese Nacht werden wir das nicht brauchen, das kann ich ganz weit unten verbuddeln, und oder andere Nacht werden wir das brauchen, dann darf ich es nicht so verbuddeln. Und man macht sich dann da so von Nacht zu Nacht wird es besser. Jedes Mal, wenn du dieses Ding umbaust, und dieses Hin- und Zurückbauen von Schlafen auf Nichtschlafen und wieder andersrum, wird das besser und diese Routine. Und jetzt habe ich gemerkt, die Erinnerung, die Reflexe sind schon noch da, das geht schon noch, aber einiges ist jetzt schon wieder anders und manche Sachen, wo du dann denkst, so, dieser zweite Kindersitz, das passt jetzt alles nicht mehr in mein Konzept, so wie ich das früher gemacht habe, geht das nicht mehr. Aber man findet dann wieder andere Lösungen, das macht Spaß. Aber man merkt da sehr, dass wir jetzt auch anfangen, mit einem größeren Wohnmobil zu liebäugeln, und einfach so dieses, bei einem großen Wohnmobil, wo du Schränke drin hast, die auch ernsthafte Schränke, nicht nur so ein kleinen Wandschränkchen wie bei uns im Bulli, was halt nicht ausreicht, um alles der Heckgarage, sowas, was heutige Wohnmobile haben, wo du ganze Fahrräder und was weiß ich, Fahrradanhänger und Scheißdreck alles reinschmeißen kannst, und dann Tür zu und fertig. Und du kommst irgendwo an, machst einen Motor aus, vielleicht machst du noch die Nummer mit den Keilen, damit das Ding gerade steht, aber im Wesentlichen, dein Bett ist immer frei, ja, du könntest jederzeit dich reinschmeißen und schlafen. Beim Bulli ist das erstmal so ein 15-minütiger Umbauvorgang, in dem dir aber auch die Frau und die Kinder erstmal aus dem Weg gehen müssen. Also das war dann auch irgendwann so ein eingespieltes Ding so in der Elternzeit. Meine Frau schnappt sich die Kleine und versucht die irgendwie, keine Ahnung, entweder am Schlafen zu halten oder ins Schlafen zu bringen oder sowas, und ich versuche in der Zwischenzeit möglichst schnell das Auto in einen schlaffähigen Zustand zu verwandeln, und es wird jetzt mit zwei Kindern natürlich nicht einfacher, also man merkt so dieses, sollten wir uns vielleicht ein Wohnmobil kaufen? Das ist der Gedanke, kommt öfter mal. Ein großes, möglichst viel Platz. Nicht mehr umbauen müssen.
Das heißt, was dann schon fertig ist und alles drin hat. Sehr schön. Wir haben immer noch Themen. Mann, oh Mann, oh Mann. Das geht ja hier am laufenden Band weiter. Echt?
Was haben wir denn immer noch?
Ich habe mit Chris, wollte ich nur ganz kurz erwähnen, eine neue Folge Zwei Papas aufgenommen, wo der Chris, oder in der Folge erzählt Chris mir, welches Geschlecht sein Kind haben wird. Also in dieser Rückblende, die wir immer machen. Ich glaube, das haben wir eh schon erzählt.
Das Lustige ist, wenn man aufmerksam die anderen Folgen gehört hat, wusste man es eh schon.
Ja.
Ich glaube, er hat sich ein oder zweimal verplappert.
Ja. Und noch irgendwie am Anfang von der jetzt neuen Folge beim so hinplaudern sagt er oder ich glaube, ich sag's auch direkt einmal so, das müssen wir jetzt schneiden. Also bei der Aufnahme auch direkt einmal verquatscht. Ja.
Also habt ihr es geschnitten? Ja, das habt ihr geschnitten, oder?
Bitte?
Das habt ihr dann aber geschnitten, oder?
Genau, das haben wir noch rausgenommen.
Weil das mir nicht aufgefallen.
Nee, der Chris schneidet immer sehr. Genau. Also da werden auch S und...
Ja, aber wie gesagt, in den alten Folgen ist ihm da was durchgerutscht, weil ich habe nur durchs Podcast hören gewusst, was es für ein Geschlecht ist.
Oh, siehst du. Ja, stimmt. Ich glaube, ich auch. Irgendwo war da was.
Nein. Also wenn du es jetzt nochmal bestätigt haben möchtest, kannst du ja jetzt noch die aktuelle Folge 2 Papas hören, die jetzt gerade
erscheint. Habe ich schon gehört, alles schon gehört.
Ach so, na dann.
So, hier Priority Podcast bei Overcast.
Ich fühle mich ein bisschen geehrt. Ein letzter Kapitelmarke haben wir noch, bevor wir zum
Podcast. So war das auch gedacht gerade.
Hm?
So war das jetzt auch gedacht.
Ja. Egal, mach weiter. Abschließend, du möchtest noch was über Eagle sagen oder der Christoph?
Christoph, ich habe damit nichts zu tun.
Ich weiß. Ich habe eine kleine Igelgeschichte, eine nette kleine Igelgeschichte.
So als Einschlafgeschichte für die Hörer, die jetzt nach 2 Stunden denken, so Alter, ich bin müde, lass mich schlafen.
Aber nicht für die Veganer unter uns oder die Vegetarier. Wir haben...
Ich habe Angst.
Ich auch. Ich habe neuen
Grill. Wir haben festgestellt, dass wir bei uns
schmeckt gut, piekst nur ein bisschen im Mund.
Muss das links machen. Wir haben eine Igelfamilie bei uns in der Hecke wohnen.
Och.
Also heute habe ich sie nicht gesehen, aber die letzten Tage war sie noch da. Erst dachten wir, es wäre bestimmt schon eine Woche oder so, es wäre ein Igel, der da immer hörbar drin rumkramt. Das ist so eine Hecke, die an einer Seite ist so ein Steinhaufen. Dann kommt die Hecke und also die ist so ein bisschen geschützt, also ist wahrscheinlich auch ganz gut geeignet für einen Igel. Mhm. Und dann habe ich es darin wieder kramen hören und habe da im Vorgarten rumgekramen und plötzlich höre ich es hinter mir trappel, trappel, trappel. Von der anderen Straßenseite kommt der Igel und da habe ich gedacht, hä? Er hat doch eben noch in der Hecke gekramt und ist dann aber relativ zielsicher bei uns in den Vorgarten und dann quer im Vorgarten entlang zur Hecke und dann in die Hecke. Da habe ich gesagt, aha, okay, es sind also mehrere. Und habe dann mal reingeschaut und es sind tatsächlich eine Igelmutter mit 5 kleinen Igeln.
Oh.
Wo ich mich frage, ist das nicht ein bisschen spät im Jahr?
Jetzt das wäre jetzt genau meine Frage gewesen. Das ist krass
spät, ja. Ich weiß es echt, das habe ich jetzt noch nicht gegoogelt, wann das sinnvoll ist, aber mir kommt das so vor, als wäre das so ein bisschen haarig, ob wir die noch dick kriegen. Und ich habe dann am Sonntag, glaube ich, hatte ich in einer Ecke ist von unserem Garten noch so ein Haufen mit Rindenmulch, den ich in den Hühnerstall schaffen wollte. Und in dem, wie in den meisten Rindenmulchhaufen, waren unheimlich viele Engerlinge wieder drin. Zwar Rosenkäfer-Engerlinge, aber also die ja eigentlich Nützlinge sind, aber egal, ich habe so viele von denen. So haben wir es dann so gemacht, dass ich immer den Rindmulch in die Schubkarre geschaufelt habe und die Rosa und der Lutz ist zum Teil auch geschaut haben, also dann so ein bisschen den Rindmulch so ein bisschen darin rumgewühlt haben und eben die Engerlinge gesucht haben und die Engerlinge rausgesammelt haben.
Mhm.
Sehr süß mit bloßen Fingern. Also völlig ohne Berührungsängste und haben wir also bestimmt mindestens 100 Engerlinge, also mehrmals haben wir so ein Förmchen voll gemacht und haben das den Igeln gebracht und haben das denen dann vor die Füße gelegt und das ist eine große Freude, wie die sich dann über die Engerlinge hermachen und die eben innerhalb von 2 Minuten zusammenschmatzen.
Die machen einen Lärm, wenn die fressen, gell?
Ey, und ja, schmatzen fern. Können die so gut.
Total süß. Ja. Und es sind ja echt, also diese so fette Engerlinge, da ist ja wirklich was dran, ne? Also.
Das ist schon eine Proteinbombe, ja.
Ja, schon eine Proteinbombe, hast recht. Ja, ich habe mir jetzt auch Wasser hingestellt, weil ich gelesen habe, dass man das machen soll. Und mal gucken, ob sie jetzt am Wochenende wieder da sind, dann werde ich noch mehr Engerlinge suchen. Also ich muss ja nicht groß suchen, das ist so.
Dann hebst du halt einmal irgendeinen Stein hoch, oder?
Also wirklich, du nimmst eine Schaufel von dem Rindmulchen, da sind halt 5 Engerlinge drin. Also es ist halt so viel. Ja, ja, sehr süß. Das werde ich auch bei Instagram posten. Also schaut da, wenn ihr das sehen wollt.
Bei dir oder bei beim Sneakpot?
Genau, beim Sneakpot.
Okay. Sehr gut. Sehr gut. Ich habe heute bei um ein Haar hätte ich heute mit dem Lastenrad ein Eichhörnchen überfahren. Aber das Eichhörnchen kam über die Borsigallee in Frankfurt, wer die kennt, das ist so eine in jede Richtung 2 Spuren, viel befahrene große Straße. Und ich bin da so auf dem Radweg und dann kommt plötzlich ein aus dem Mittelstreifen, wo 2 U-Bahn-Schienen sind, kommt ein Eichhörnchen über die Straße geschossen. Und dann auf den Gehweg und noch vor meinem Rad rüber und dann in den Wald rein. Und das hat im letzten Augenblick, Autos waren da in dem Augenblick gerade keine, zum Glück. Hm. Und im letzten Augenblick hat es wohl mich gesehen und ich habe es auch erst im letzten Augenblick gesehen und bin zu dem Zeitpunkt vielleicht so 25, 27, irgend sowas gefahren. Dann hat es im letzten Augenblick gerafft, dass es jetzt gleich von mir überfahren wird, wenn es nicht enorm Geschwindigkeit zulegt, was es dann auch gemacht hat. Und dadurch leider beim Hochspringen der Bordsteinkante hat es seinen Reiswaffelkeks. Kennt ihr diese Dinger, was man so an Kinder verwendet?
Ja, klar.
Also dieses Teil muss es irgendwo gefunden haben. Diese Reiswaffel war auch ungefähr 4-mal so groß wie der Kopf von dem Eichhörnchen. Das hat aber den Sprung auf die Bordsteinkante und vor meinem Fahrrad vorbei hat diese Reiswaffel nicht in derselben Art und Weise wie dieses Eichhörnchen gemacht, sodass es dann leider ohne seine Reiswaffel in den Wald eingeschlagen ist. Oh,
das war wahrscheinlich besser so, weil die war wahrscheinlich gesalzen.
Weiß ich nicht, ja. Jedenfalls, ich habe es nicht überfahren, aber ich hoffe, es hat sich nochmal rausgetraut aus dem Wald, um die Reiswaffel noch zu holen hinter mir. Es war wirklich beeindruckend, wie das krass noch beschleunigen konnte, um nicht überfahren zu werden. Es war sehr beeindruckend. Kleines Eichhörnchen.
Ja.
Ah. Ja, jetzt moderier mal.
Stefan, welche Erfahrung hast du mit Wildtieren gemacht?
Ich habe gestern eine Spinne rausgebracht. Zwar nicht so was aufregend.
Thema Wildtiere rausfrachten. Mach du erst.
Es war so irgendwie, Kind geht ins Bett, so, komm mal hoch, bring ein Glas mit. Oh, dann sitzt irgendwo eine Spinne.
Oh Gott, wie furchtbar. Horror.
Findest du
Horror. Finde ich ganz furchtbar. In meiner Kindheit musste das immer mein Vater machen und hatte ich immer Horror davor, wenn ich mal erwachsen bin, dass ich das dann selber machen muss. Ist jetzt zum Glück nicht so das große Problem, weil wir wirklich gute Mückengitter haben, die tatsächlich dazu führen, dass wir sehr, sehr wenig Spinnen drin haben.
Okay.
Also, und wenn, dann muss es halt meine Frau erledigen. Also
bist du Arachnophobiker?
Absolut, völliger Horror, ja. Also, ganz schlimm.
Echt? Ich bin ja.
Wie ist denn bei euch mit Wespen im Moment?
Wespen sind nicht mehr so. Also hatten wir ja wahnsinniges Problem beim Campen. Wir haben am Haus nur direkt an der Scheibe vom Wohnzimmer ein Hornissennest. Und abends, wenn wir, habe ich wahrscheinlich auch schon mal erzählt, wenn wir Netflix schauen, dann dotzen die von außen gegen die Scheibe sehr hörbar. Also man hat so das Gefühl, okay, da will etwas rein. Die sind schon echt laut.
Okay.
Aber also, wenn ich im Garten bin und so, dann behelligen die mich nicht. Also, ist okay.
Ja, Hornissen sind ja wohl angeblich
nicht so wild, ja.
Noch zurückhaltender. Und was meine Eltern beobachtet haben, die saßen irgendwie draußen, hatten Kuchen oder irgendwas dabei. Und da kam auch irgendeine Wespe und dann kam kurz Zeit später eine Hornisse an und hat erstmal die Wespe kalt gemacht und dann kam auch keine Wespe mehr. Und die Hornissen haben sich halt für den Kuchen nicht interessiert.
Ich wusste nicht, ob das wirklich stimmt, aber das sagt man ja, dass wenn man Hornissen hat, dass es eigentlich besser ist, weil die eben nicht auf das Süßzeug scharf sind, sondern die halt echte Prädatoren sind, die Wespen fressen. Hm. Keine Ahnung, das stimmt, aber das scheint dadurch bestätigt zu sein.
Aber ich habe die Hornissen auch schon in den Weintrauben sitzen sehen und da sich laben.
Stimmt, oh, bei meinen Eltern, voll krass. Meine Eltern hatten mir irgendwie geschrieben aus dem Urlaub so, der und der Weinstock müsste reif sein, hol dir doch die Trauben, wenn wir zurück sind, sind die nichts mehr. Da bin ich hin, Also den einen Weinstock habe ich beerntet, die anderen, das war mir einfach zu heikel, weil da halt so viele Hornissen drin saßen. Echt? Und auch Wespen. Da habe ich gedacht, nö, ach komm, behaltet's. Und die haben es auch echt zusammengefressen, also war nicht viel übrig.
Das ist bei uns im Garten auch so. Bei uns im Garten, die Weintrauben, die sind von den Wespen im Grunde, also du kannst das fast nicht ernten ohne einen Vollschutzanzug. Die sind da so massiv drin, dass du dich nicht traust, das abzuschneiden.
Krass.
Das ist echt heftig. Also Weintrauben, speziell helle Weintrauben, scheinen bei Wespen enorm hoch im Kurs zu stehen. Aber ich finde es dieses Jahr enorm schwierig. Also wir hatten mehrere Episoden hier auf der Terrasse, wo wir versucht haben, draußen irgendwie zu frühstücken, zu Mittagessen, egal was. Ja, und dann das abgebrochen haben und reingegangen sind, die Tür zugemacht haben. Und auch hier so Homeoffice, ich habe teilweise an einem Vormittag irgendwie 7 Wespen innerhalb von 1,5 Stunden an meinem Schreibtisch erschlagen oder rausgeschmissen. Die einfach, obwohl hier nichts zu essen ist, ja, ich habe hier gerade mal eine Tasse Kaffee stehen, das ist das einzige Nahrungsmittel in diesem Zimmer. Und die kommen eine nach der anderen durch die, das ist nicht mal sperrangelweit offen, sondern einfach nur angeklapptes Fenster. Kommen die eine nach der anderen rein und dann sind sie dann natürlich zu dumm, wieder rauszufinden und irgendwann fangen sie an, dann auch mir um die Hände zu schwirren und um den Kopf und irgendwann reicht's dann halt. Also ich finde es dieses Jahr extrem anstrengend.
Ja, gut, beim Camping war es oberanstrengend, beim Essen immer. Also beim Frühstück vor allem.
Ja, das kann man mir vorstellen.
Ich meine, ich habe die Tage mit meiner Mutter telefoniert und da hat sie gesagt, irgendwie, ob wir Probleme mit Wespen hätten beim draußen sitzen. Wenn wir abends draußen sitzen, habe ich sie sehr ausgelacht. Habe gesagt, also nach dem Camping habe ich keine Lust mehr draußen zu sitzen. Bin ich sehr froh, dass ich hier 4 Wände und ein Mückengitter habe. Wir haben dieses Jahr keinen Bedarf mehr auf der Terrasse irgendwie zu frühstücken oder so. Nee, muss nicht sein.
Ja. Also wir sind auch froh, dass wir da nochmal Geld ausgegeben haben und so richtige Fliegengitter geholt haben. Wir haben jetzt neue Scheiben bei uns gemacht und da haben wir uns von dem direkt die Fliegengitter mit reinbauen lassen. Also.
Ja, genau, wir auch. Schmerzhaft teuer, aber auch sehr gut.
Ja.
Aber dann sowas muss ich mir wohl mal auch noch gönnen.
Ja, das ist echt total cool. Das
wirklich macht glücklich. Ja. Also gerade auch was Spinnen und sowas angeht, weil du hast halt gar kein Viechzeug drin. Jetzt bleibt halt alles draußen.
Ja.
Das ist halt wirklich gut. Und du kannst eben bei abends beim Fernsehen, bei Licht, kannst du einfach offen lassen und ein bisschen lüften. Also brauchst dir keine Gedanken über Mücken oder irgendwas machen. Das ist schon sehr schön.
Ja, das ist das, was ich auch sehr genieße. So, brauchst keine Angst zu haben. So, oh Gott, ich will Insekten, oh, mach kein Fenster auf. So, nee, pff. Ja, gehst abends hoch, machst erstmal alles auf. Natürlich, also ich weiß auch nicht, ob man da weniger gut Durchzug machen kann, das behaupten ja manche Leute. Dann dauert es halt 10 Minuten länger, aber wenn ich noch 3 Stunden das Fenster auf habe, ist es eigentlich auch wurscht dann.
Letzte Nacht hat mich irgendwas rasend gemacht. Irgendein, ich nehme an, ein Insekt hat in unserem Schlafzimmer an dieses Mückengitter, also an den Rahmen des Mückengitters irgendwie geklopft oder genagt. Also es klang wie so ein, vom Takt her wie so ein Specht, aber viel, viel leiser, ganz, ganz leise. Ich weiß nicht, ob es irgendein Tier gibt, irgendein Insekt, was, ich habe keine Ahnung, was das war. Vielleicht war es auch der Wind, der irgendwie dazu geführt hat, dass irgendwas geknackt hat. Also, aber es war zu regelmäßig und zu, keine Ahnung, total nervig.
Okay.
Wenn er hinten hat ein bisschen rumgeleuchtet, dann hat es aufgehört, was auch dafür spricht, dass es ein Tier war. Oh, ich weiß nicht, was es war. Ich hoffe, es kommt die Nacht nicht wieder. Weil ich habe mich natürlich auch nicht getraut, raus auf den Balkon zu gehen und mir das Ganze von außen anzuschauen. Klar, das kann ja eine große Spinne sein, die da von draußen anklopft.
Die dich fressen will.
Ja, vor dem Wildlife in Mitteldeutschland muss man echt Angst haben. Ne? Das ist voll gefährlich.
Nur nicht in Mitteldeutschland.
Wie steht ihr?
Mal?
Ja.
So was hatte ich in meiner Jugend mal. Da hatte ich so, habe ich bestimmt auch schon erzählt, hatte ich so, so ein Dachschräge, ein Zimmer mit Dachschräge und da hing ein Poster und habe ich eines Nachts auch mal meinen Vater nochmal wecken müssen, weil ich der Meinung war, dass eine Spinne hinter einem Poster entlangläuft und ich höre sie trappeln. Hat er mich natürlich ausgelacht, hat dann an die Poster geklopft und siehe da, kam eine riesige schwarze Spinne hinter dem Poster. Also es war tatsächlich so, weil dieses Poster eben so ein Resonanzkörper war, dass es halt, dass man wirklich die Spinne hat laufen hören. Obergruselig. Boah, wird mir jetzt noch ganz schlecht.
Sehr gut.
Ah, ja.
Hört ihr eigentlich mit euren Ohren Marderwarngeräte in Autos?
Ja, zum Teil schon.
Wir hatten nämlich auf dem Campingplatz einen anderen Nachbarn und der hatte einen Marderwarner in seinem Fiat verbaut. Und das war wirklich so, dass ich dachte, heute Nacht zerschneide ich Kabel. Zum Glück ist es offensichtlich so ein hoher Ton, der nicht so gut durch die Wände einer geschlossenen Autotür geht. Also als wir im Bulli waren und die Tür zugemacht haben zum Schlafen, habe ich es nicht mehr gehört. Insofern war es dann okay. Aber den ganzen Tag über steht er da neben dir und er macht es immer so in so einem Minutenabstand. So ein ganz, also ganz fies hohen Ton. Ja, und die Leute hatten auch noch zwei Hunde.
In Ordnung, oder? Ja, eben, das meine ich doch. Für Hunde ist doch total ätzend.
Ja.
Also das finde ich ziemlich assi.
Wahrscheinlich sind die selber irgendwie auf der Frequenz taub und hören es nicht, was sie da gekauft haben. Aber ja. Eigentlich sollte ich das in meinem Alter auch nicht mehr hören, aber ich höre es halt noch. Und es nervt wie Sau. Aber so ist das.
Ja, nee, sowas nervt mich auch. Ich höre auch die Uhr meiner Frau im Bad ticken. Das ist so eine Quarz-Armbanduhr, ja. Also so eine, die wirklich ultra leise tickt. Aber wenn es nachts ganz still ist, dann höre ich sie im nächsten Zimmer ticken. Es ist, also ich höre doch sehr gut, gerade auf diese hellen.
Genau.
Aber wenn Nebengeräusche sind, höre ich nichts. Genau. Aber
dann sitzt du in der Bar und irgendjemand brüllt dich an und verstehst halt nichts.
Völlig taub. So, die Frau spricht mich im Supermarkt an, ich verstehe gar nichts. Aber nachts eine Uhr ticken hören oder Insekten, die an meine Tür klopfen, das höre ich. Ja.
Tja.
Okay, wie kommen wir jetzt hier aus der Sendung raus?
Ich würde sagen, wo sind wir da wieder gelandet?
Tja, wie das immer so passiert. Wir gehen einfach direkt aus der Sendung raus. Wir danken den Zuhörerinnen und Zuhörern fürs Zuhören und verweisen auf den Sneakpot sowohl im Netz auf sneakpot.de als auch in Instagram, wo ihr die Eagle-Stories finden könnt. Und auf beiden dieser Auftritte könnt ihr Kommentare hinterlassen, für die wir uns bedanken würden und sehr freuen würden. Und in der nächsten Woche gibt es die nächste Sendung. Das war's.
Bis dahin.
Tschüss.
Tschüss.
Dafür habe ich schon einen Haufen Filme gesehen. Also wir werden Content haben. Keine Angst.
Tschüss.